Jede Seite ein neues Land, wo Fantasie die Reise fand. Interviews mit Autoren nah und Hörspiele machen alles wahr. Vom Daily Klappentext, neue Bücher jeden Tag. Ein Abenteuer, das dich trägt, weil Lesen Spaß machen mag. Mach dich auf, komm mit, sei frei, die nächste Story ist schon dabei.
Einen wunderbaren guten Morgen wünsche ich dir und herzlich willkommen hier zu Daily Klappentext, deinem Podcast, der dich abschalten lässt mit Büchern, Stimmen und Geschichten. Moin, mein Name ist Ben und wir haben Donnerstag, den 8. Januar. Schön, dass du da bist. Und heute habe ich etwas Besonderes für dich. Heute gibt es ein schönes Interview. Doch bevor das soweit ist und ich dir grob erzähle, mit wem ich das Vergnügen hatte, trinken wir beide natürlich erst einmal einen standesgemäßen Tee. Warte. Ja, okay. Der ist etwas kalt geworden, ist aber auch, auch Kaltschmetter, gut, ist ein Erdbeer-Orangen-Tee, den ich jetzt schon häufiger getrunken habe. Und der so langsam ein bisschen, ja, meinen zum favorisierten Tee auf jeden Fall wird. Aber nach wie vor kommt nichts an meinen leckeren, schönen Chai-Tee dran. Aber egal, darum soll es wie ich nicht gehen. Ich habe Ende letzten Jahres habe ich mit einem Hörspiel, ja, Autor gesprochen und ich möchte nicht so viel verraten. Ich würde sagen, du hörst dir das richtig schöne Interview an, was sehr lustig war, sehr interessant. Wir haben viel erfahren, ja, über die Schaffensprozesse und die Gedanken und so weiter. Und danach hören wir beiden uns nochmal ganz kurz wieder. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Interview.
Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf. Guten Tag, mein Name ist Paul Burkhardt. Ich bin Autor, Sprecher und Regisseur für Hörspiele. Ich mache das jetzt seit 10 Jahren hauptberuflich. Früher war ich mal Gymnasiallehrer, aber naja, mich haben die Geschichten nicht so ganz losgelassen. Und irgendwann musste ich mich dann so entscheiden, wie ich meinen Lebensweg bestreiten will und habe dann mich für die Selbstständigkeit entschieden. Das fing dann mit Hörspielen an und ist irgendwie dabei geblieben. Jetzt sind es, ich glaube, wir kratzen bald an den 300 Veröffentlichungen. Wow. Das mache ich hauptsächlich. Dann bin ich nebenbei noch Trauredner und auch Trauerredner, wenn ich angefragt werde, und Live-Hörspiele und all solche Sachen. Also vor dem Mikro, hinter dem Mikro, hauptsächlich aber an der Tastatur.
Nicht schlecht. Ja, also es ist etwas ganz Besonderes für mich, dass ich jetzt mit dir sprechen darf, denn das hat eine kleine Hintergrundgeschichte.
Oh ja.
Es ist so, vor etlichen Jahren, ich weiß gar nicht mehr, 2019,
es sind viele Monde vergangen, ja.
Genau. hattest du eine Live-Premiere deines Hörspiels Twilight Mysteries hast in Hamburg gehabt und zu dem damaligen Zeitpunkt waren so die ersten Folgen auch deines Hörspiels Wayne McClare ist auch so veröffentlicht worden und mit einer damaligen guten Freundin von mir haben wir so ein bisschen dein Hörspiel einfach total gefeiert und haben dann im Endeffekt gesagt, so wenn du schon mal irgendwo in einem Ort bist, den wir erreichen können, wenn du so ein Live-Hörspiel hast, dann wollen wir dich da auch besuchen. Und das haben wir tatsächlich gemacht. Wir sind beide haben ein bisschen Aufwand auf uns genommen und haben dich, dein Team, dann da besucht. Und wir hatten eine super Zeit, weil wir haben dich kennengelernt. Wir haben, ich glaube, deine Frau war auch da, auch dabei,
ja,
oder?
Ja.
Und wir haben so viele tolle Menschen dort kennengelernt. Wir haben Penny dort kennengelernt und auch so tolle Fotos auch gemacht. Und bis heute hängt eines dieser Fotos bei mir in der Wohnung, wo du drauf bist, wo ich mit der besagten Freundin drauf bin und wo ich dann auch drauf bin. Das ist so eine schöne Erinnerung für mich einfach. Also ich verbinde mit dir, mit deinen Hörspielen so viel und deswegen ist das eine schöne Ehre, dass du die Zeit dir heute genommen hast, dass wir beide ein bisschen quatschen können.
Ja, ihr wart auch damals so die krassen Überraschungsgäste. Ich weiß noch, dass ich euch begrüßt und umarmt habe, aber ich wusste nicht, wer ihr seid. Weil wir hatten, glaube ich, bis jetzt immer nur so schriftlich Kontakt gehabt, genau, und dann kein Gesicht vor Augen gehabt. Von euch zumindest. Aber weil wir ja nur quasi geladene Gäste hatten, musste man irgendwie dazugehören und manchmal bringe ich Gesichter durcheinander. Und bevor ich dann in Verlegenheit komme, umarme ich erstmal Leute und frage dann, wer sie sind.
Ja, schön, das ist, finde ich, eine sehr, sehr schöne Einstellung. Okay, dich kenne ich nicht, aber ich umarme dich einfach mal und danach ist das Eis doch gebrochen.
Ja, funktioniert.
Auf jeden Fall. Ich habe ja schon ein bisschen was vorgespoilert von deinen Hörspielen. Magst du etwas erzählen, also zu deinen Hörspielen, was für Hörspiele du ja bisher geschrieben hast, wo du maßgeblich im Endeffekt für verantwortlich bist?
Aber das sind mittlerweile einige, ne?
Okay,
die großen. Also vielleicht fangen wir an mit nicht, also der Serie mit den meisten Folgen. Das sind nur 12 geworden, aber es war Twilight Mysteries. Das ist eine Action-Mystery-Serie, die ich zusammen mit Tom Steinbrecher gemacht habe. Und zu denen haben wir die Live, also Record-Release-Partys gemacht. Das war kein Live-Hörspiel, sondern wir haben das Ensemble eingeladen. Wir haben aus dem Hamburger Raum Freunde, Sprecher, Kollegen und so weiter eingeladen. Auch Hörer und so weiter. Euch zum Beispiel. Und haben uns dann in den Elevate Studios in Hamburg einen schönen Abend gemacht, wo wir dann gemeinsam dem Hörspiel gelauscht haben. Und dann gab es ein paar Getränke und man quatschte ganz viel. Und ich weiß gar nicht, ob ihr an dem Tag wart, wo es so irgendwie 60.000 Grad warm war.
Oh, gute Frage.
Nee, ich glaube, ihr nicht, ne?
Nee.
Aber es gab, das war, oh Gott, alle waren schweißgebadet. Irgendwann hörte man sogar mit Umarmungen auf. Aber es war trotzdem immer sehr, sehr schön. Also Twilight Mysteries ist eine dieser Serien. Ich habe für viele andere Serien geschrieben, aber ich glaube, die Hauptserie von mir, die man mich eher kennt, ist wohl Wayne McLare, der Meisterdieb. Die übrigens nicht, so wie du es gerade gesagt hast, zu dem Zeitraum gestartet ist, obwohl sie doch zu dem Zeitraum gestartet ist. Also Wayne McLare war nämlich früher, noch 5, 6 Jahre davor, eine Hobbyproduktion bei Hörspielprojekt.de. Das ist so eine Community für Hörspielmacher. Da kann man sich, die gibt's immer noch, da könnt ihr, Leute, wenn ihr Bock habt, mal Hörspiel zu machen, ob ihr schreiben wollt, sprechen wollt, Cover zeichnen wollt, Musik machen wollt, Sounddesign machen wollt, da kann jeder als Hobby Hörspiele machen. Und da gibt es so ein Forum und da kann man sich auf Rollen bewerben oder selber Skripte schreiben und die ausschreiben und so weiter. Und das habe ich 2009 entdeckt, da war ich im Studium und habe da meine ersten Gehversuche gemacht und da auch meine Serie Wayne McLare entwickelt. Und da habe ich mir quasi alles selber beigebracht. Ich war nämlich damals Gymnasiallehrer beziehungsweise noch Student und habe mir dann gesagt, okay, ich schreibe jetzt erstmal dieses Skript so. Und dann ist das ein Skript geworden. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich brauche Leute, die es einsprechen. Gut, das war nicht so schwer, weil alle wollen sprechen, kaum einer will die Nacharbeit machen. Denn ich habe dann festgestellt, oh, Bayer, Sounddesign, das ist ja, da musst du ja richtig viel können. Ach du Schande. Okay, ich habe 2 Jahre gebraucht, um Wayne McLare Folge 1 damals selber zum ersten Mal zu schneiden. Ich habe 3-mal zwischendurch das Audioprogramm gewechselt und sowas. Und dann gab es 5 Folgen im Hobbyformat bei Hörspielprojekt. Und das lief auch ziemlich erfolgreich. Also ich hatte Folge 1 damals sogar auf YouTube mit über 500.000 Klicks.
Wow.
Was ziemlich viel ist. Und das haben wir dann rebootet, als ich mich dann einige Jahre später selbstständig gemacht habe, habe ich dann dem Verlag Maritim diese Serie angeboten und gesagt, hier, ich würde das gerne weitermachen, aber ich würde es gerne bei euch machen. Habt ihr da Bock drauf? Aber ich möchte es gerne rebooten und ich möchte auch ein paar Sprecher austauschen und ich habe mittlerweile einiges dazugelernt. Ich würde Dialoge straffen, ich würde Geräusche ändern, Musik ein bisschen anpassen und so weiter. Und dann gab's, glaube ich, 2016 ging's los, dass Folge 1 von Wayne McLare, der Second Edition quasi, rauskam. Und ja, mittlerweile gibt's da, ich glaube, 25 Folgen oder so.
Ja. Mhm. Das ist eine so großartige, großartiges Hörspiel, was du da entwickelt hast. Magst du vielleicht darüber etwas erzählen? Was ist das für ein Hörspiel?
Also Wayne McLare ist ein Anti-Krimi mit viel Humor. Also Anti-Krimi deswegen, weil es zwar Kriminalfälle sind, aber man ist nicht der Detektiv oder der Journalist oder was gibt's noch alles immer als Figuren, die da immer, Privatdetektiv, hat man ja schon, ne? Sondern wir sind auf Seiten der Verbrecher. Wayne McLare, der Meisterdieb, ja, kehrt nach 10 Jahren des Reisens zurück nach London in seine Heimatstadt. Es spielt im Jahr 1889, also wir sind in so einem viktorianischen Setup mit Droschken und Gaslaternen und Nebel und Ständegesellschaft und Industrialisierung und so weiter. Eine sehr spannende Zeit. Da wollte ich die Geschichte ansiedeln und habe dann diese Storyline entwickelt um die Figur Wayne McLare herum. Das fing an mit diesem Dieb, der sollte irgendwie ja schon ein bisschen smart sein, natürlich, denn er ist so der Pläne-Schmied, aber er ist auch der also Stück für Stück baut er sich sein Team auf und er ist durchaus auch charmant, aber auch ein bisschen zu selbstverliebt. Also er hat so Vor- und Nachteile, dann klettert er ständig auf Dächer, aber merkt immer wieder, ich habe ja Höhenangst, aber ja, das ist auch nicht ganz so einfach, aber es gibt nicht so andere Wege, denn die Dächer sind nun mal die Straßen der Diebe und naja, und Stück für Stück baut er sich so sein Team auf aus Leuten, die richtig was drauf haben. Ne, dann holt er sich den Revolvermann dazu in Folge 2 und 3, das ist Aiden Quinn. Dann kommt noch Isabelle Chevalier dazu, die Femme Fatale. Dann kommt Stück für Stück weitere Figuren und das Team wird größer. Und zusätzlich gibt's noch, weil ich das nicht nur normal als Diebesgeschichte machen wollte, gibt's noch so einen Steampunk-Flair. In London gibt es in dieser Welt im Jahr 1889 eine Sekte. Eine Sekte, die gleichzeitig auch ein eigener Staat ist, so ein Mini-Staat, so ein Vatikanstaat quasi. Die haben den Bezirk Fulham abgekauft und sind als eigener Staat und eigene Religion anerkannt worden. Und um Solomon Crompton herum gibt es also diese Mechanisten, die beten quasi das Maschinentum an und wollen so stark sein wie eine Maschine. Sind alle Glieder einer Kette, das ist so der Leitspruch dieser Mechanisten und das ist alles sehr fanatisch, übertrieben und teilweise bösartig und da gibt es dann diesen großen Gegenspieler der Staffel 1, Solomon Crompton, das ist der Sektenguru, der auch ganz viele böse Sachen plant, aber ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern für die Leute, die es vielleicht noch nicht gehört haben. Meine Hörspiele gibt es übrigens überall, also mein Verlage, ich mache das alles als Verlagsarbeiten und meine Hörspiele gibt es auf sämtlichen Streaming-Plattformen, also ob ihr jetzt Spotify oder Amazon Music oder was auch immer nutzt, es gibt die Sachen da. Ich habe schon Seiten gefunden und da habe ich meinen Verlage angeschrieben und gesagt, ey, ich habe hier dieses Hörspiel da gefunden, wollt ihr euch da nicht melden? Nee, Paul, das ist schon richtig. Die Seiten sehen so dubios aus.
Okay. Sehr cool.
Aber es wird einfach überall veröffentlicht.
Sehr
so,
cool.
Da gibt's keine Probleme in der Hinsicht.
Die Weltherrschaft ist zum Greifen nah.
Ja, fast. Ja.
Ich glaube, Wayne würde sich darüber freuen.
Wayne ist so ein ganz spannender Charakter, ja. Macht sehr viel Spaß. Den spreche ich auch. Achso, genau, vielleicht sollte ich dazu noch sagen, was mache ich denn da überhaupt? Denn ich schreibe diese Geschichten nicht nur, sondern, also bis auf die anderen Sprechrollen ist das eine One-Man-Show. Weil ich schreibe die Skripte und ich buche natürlich die Sprecher, aber ich führe auch die Regie. So, die anderen Sprecher sprechen zwar ihre anderen Parts, aber ich bin da der als Regisseur dabei. Ich habe meistens das Tonstudio selber gestellt. Ich habe dann den Sprachschnitt gemacht. Ich habe das Sounddesign gemacht. Ich habe die Musiken nicht komponiert, weil das kann ich nicht. Aber ich habe die Musiken gekauft und ausgewählt und gelegt und den Tonus und die Geschwindigkeit und den Humor in der Serie etabliert. So. Und also da ist sehr viel Paul in dieser Serie. Das kann ich so sagen.
Machst du das eigentlich immer noch? Also bist du immer noch für jede einzelne Folge jetzt auch noch verantwortlich?
Ja, nur das Sounddesign lasse ich in größten Teilen mittlerweile von Tom Steinbrecher machen, der ja der spricht auch den Fips in der Serie und ist auch der, mit dem ich damals Twilight Mysteries gemacht habe. Und der versteht die Serie, der ist drin im Thema und der kann das. Und ich habe halt gemerkt, ich habe sehr viele Aufträge. Ich habe ja nicht umsonst jetzt irgendwie schon 300 Hörspiele fast draußen. Das geht aber nicht, wenn ich auch noch jedes Mal so einen Monat pro Folge Sounddesign mache. Weil er macht das in unter 2 oder 1 Woche teilweise.
Wow.
Okay. Weil er einfach schneller ist. Er ist mehr drin. So. Dafür schreibe ich schneller als er. Das gleicht sich dann auf diese Weise aus. Also da suche ich mir dann einen Partner in Crime quasi, der das gut kann und vielleicht nicht so lange braucht wie ich. Aber dann bin ich doch sehr penibel beim Abhören und sage, du pass mal auf hier, du musst doch zwischen diese zwei Dialoge, also zwischen dem Satz hier und dem Satz muss eine Sekunde Pause sein, danach muss da noch so ein Geräusch sein, lass das ausklingen, dann kommt aber von weiter links das und also da war er manchmal auch nicht so ganz zufrieden mit meinen Anmerkungen, weil die doch zu detailliert waren, aber ich finde, das ist manchmal sehr wichtig.
Ja.
Weil gerade beim Humor und Wayne McLaren ist nicht nur spannend, es ist so eine Mischung aus Spaß und Action und teilweise auch Mystery, mhm. Aber da ist das Tempo und das Wirken von gewissen Dingen ganz wichtig.
Also ich finde das
vielleicht eine ganz, ja. Muss ich ganz kurz sagen. Das Sounddesign habe ich damals gemacht. Das ist, ich glaube, in Folge 10, wo Kate und Phipps einen Einbruch alleine machen.
Oh.
Also das zwei der Teammitglieder. Und die stellen sich beide extrem extrem doof an und das sogar mit voller Absicht. Ja, währenddessen, Wayne McLair kündigt ja seine Diebstähle immer an, das ist hier auch wieder geschehen. Scotland Yard liegt bereits auf der Lauer. Es soll etwas gestohlen werden, eine Laterna Magica, und Scotland Yard liegt quasi unter den Tischen, die mit so Decken verhangen sind, bereit und wartet nur darauf, dass da die Diebe kommen. Und diese Diebe kommen da auch ins Haus rein und die lassen eine Vase nach der anderen fallen, gehen erstmal in die Küche, holen sich eine Bratpfanne, und es gibt da so einen Assassinen, der den immer hinterherläuft und sagt, eigentlich will ich Wayne töten, aber was macht ich hier für einen Quatsch, und es ist blöd, und regt sich da total auf. Und die stellen sich mal noch blöder an, als es geht. Und dann kommt diese Stelle, wo sie die Tür öffnen zum Ausstellungssaal, zum Trophäensaal, wo dann eben diese Laterna Magica ist. Und da wollte ich so ein ganz langes Öffnen der Tür haben. Nicht nur so ein auf, sondern mit Quietschen. So ein ganz langes. Und das Ding ist, ich hatte da so ein Audiogeräusch ausgewählt, das fand ich ganz cool, das habe ich dann genommen. Und ich habe erst nicht gemerkt, dass da ein zweites Türquietschen noch dahinter war. Und ich habe das da draufgelegt, die Szene laufen lassen. Und dann war es plötzlich doppelt so lang, weil die Tür geht so auf schon so lang, dass es nervt. Und dann geht's nochmal weiter. So. Und das sind Sachen, die hätte Tom niemals gemacht, weil es nicht im Skript steht und so weiter. Aber ich dachte mir in dem Moment, ey, das ist das Beste, was gerade passieren kann. Der Zufall spielt da mit und ich bin da immer sehr offen für solche Sachen. Das ist auch der Grund, warum es dann einen Monat dauert.
Ja, verstehe ich.
Naja.
Aber ich finde die Vorstellung finde ich einfach großartig. Und jetzt, wo du das auch noch wieder erzählt hast, habe ich mich ja wieder zurückbesonnen. Und die Folge, es kommt wieder zurück alles. Also ist ein schönes, lustiges Hörspiel, was... Ich finde, es nimmt sich einfach nicht so ernst. Also du hast zwar diese ernsthaften Aspekte und auch dieses sektenhaftige, dieses die Mechanisten, die dann die Maschinen huldigen und das, wie ich dieses, auch dieses Frenetische dann auch machen. Das sind ja auch alles Sachen, die wir auch in der Realität wiederfinden. Oder auch dieses Zwischenmenschliche, das wie Waynes Familie im Endeffekt auch ist, wie die ganzen Personen miteinander interagieren. Mhm. Dennoch nimmt sich kaum eine Person, selbst der Franzose, der später kommt, selbst der nimmt sich ja nicht so wirklich ernst. Und all diese Figuren, finde ich, es ist ein eigener Charme, der da entsteht und den du, wie ich, gut geschaffen hast und der einfach Spaß macht.
Dankeschön.
Es gibt eine oder zwei Folgen, habe ich jetzt letztens nochmal gehört, das sind deine Live-Folgen, die du gemacht hast im Elbenwald. Und da merkt man wirklich, wie du im Endeffekt dein Team sich auf dich eingestellt hat. Also wie die auch mit dir, wie die auch grob schon wissen, worauf du Wert legst. Weil live kann man nun mal nicht so viel orchestrieren, wie wenn man das nachher noch nachträglich noch alles schneidet, noch anpasst. Und trotzdem passt es, trotzdem kommt der Humor drüber, trotzdem sind alle Figuren, die dort mitspielen, sind in diesem Setting drinne. Und man nimmt den Figuren einfach ab, dass die echt diese Menschen darstellen. Und das finde ich einfach schön.
Das ist, ja, da habe ich aber auch sehr, sehr großartige Leute. Also Franziska Friede, Martin Sabel sind da als Hauptgäste natürlich immer dabei. Und das macht natürlich einiges aus, ne?
Ja, das glaube ich. Das ist so, für Menschen, die Hörspiele mögen und die eine gute Geschichte eigentlich haben wollen, das könnte wie ich so eine Geschichte sein, die man sich am Lagerfeuer auch so erzählt, dass man gerade, man erfindet einen Charakter, man hat keine Lust auf diese klassischen Detektiv- oder anderen Geschichten. Man möchte aber auch nicht so eine Arsène Lupin-Geschichte haben, sondern man möchte irgendetwas Neues haben mit so einem schönen Humor, einfach dann so ein bisschen seicht, aber auch so eine gewisse Tiefe, dann da kommt Wayne McLair einfach rein, weil du hast einen Dieb entwickelt, der so von sich überzeugt ist, dass wenn er mal in Anführungszeichen versagen sollte, er das Ganze doch noch immer so ein bisschen dreht und das kriegt einen schönen Drive auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall immer Spaß, jede einzelne Folge zu hören. Kann man auf jeden Fall nur empfehlen. Und da
danke für diese netten Worte.
Gerne, gerne. Da würde mich nämlich eine Sache interessieren. Wie viel Paul steckt in Wayne McLair? Abseits davon, dass du ihn geschaffen hast.
Ja, ich glaube zu viel. Also, wie gesagt, ich spreche ja die Rolle selbst. Ich schreibe mir die Dialoge und ich spreche diese Rolle und muss sie dann verkörpern. Und natürlich, jeder Schauspieler, also ich bin kein Schauspieler, der auf Knopfdruck 1000 verschiedene Charaktere so richtig darstellen kann. Es gibt sehr wandlungsfähige Schauspieler, die von Horror bis Comedy alles abbilden können und, ne, so ein Christian Bale, der sich sogar abhungert oder, oder Fett frisst und für eine Rolle und dann einfach wirklich komplett andere Figur ist, ne. So wandlungsfähig bin ich nicht. Also man musste ich schon gucken, dass ich die Dialoge auch so schreibe, dass ich sie auch so verkörpern kann, wie es am Ende klingen soll. Ja, da habe ich aber natürlich immer die Hand drauf als Macher in der Hinsicht. Wayne ist also etwas, was ich liefern kann. So. Und Wayne ist so, ja, in manchen Stellen so, wie ich gerne wäre. Ein bisschen mutiger, ein bisschen klüger, ein bisschen dramatischer, ein bisschen vor allem das Schicksal herausfordernder. Mhm. Gleichzeitig kann ich durch ihn ganz viele Abenteuer fiktiv erleben. Das nennt man in der Literatur ja literarisches Probehandeln. Wir können so einen Karl May lesen und uns dann vorstellen, wir waren in der Wüste und haben da Spuren gelesen und sind dann auf der Fährte gewesen und sind auf der Flucht und reiten und dies und das. Kann man sich ja alles wunderbar vorstellen mit der Fantasie. Und das kann ich auch machen, indem ich meine Träume von einer romantisierten Vergangenheit durch Wayne auch ein bisschen ausleben kann.
Schön, ja. Ja. Also im Endeffekt sind ja AutorInnen die Menschen, die viel mehr Abenteuer erleben, als die Menschen, die vielleicht ein richtiges Abenteuer entweder aus einer Situation heraus erleben, weil du als Autor, du hast ja die Möglichkeit, dich in fiktive Welten hinein zu beamen, zu schreiben und gefahrlos Dinge zu erleben, was eigentlich wie ich schön ist. Das ist
total, das ist großartig. Hat natürlich auch ein bisschen seine Grenzen. Also das ist bei jedem eine andere Grenze. Wenn wir so an Terry Pratchett denken, dann hat er wahrscheinlich gar keine Grenzen gehabt. Walter Mörs ebenso wenig. Stephen Kings Grenzen will ich gar nicht so ausloten, da habe ich ein bisschen Angst vor. Jeder hat so seine Vorstellungskraft, seine Themen, die ihn beschäftigen. Und das schwingt natürlich immer so ein bisschen mit. Also man kann eigentlich nur über Dinge schreiben, über die man, oder nur gut schreiben, über Dinge, zu denen man irgendeine Verbindung hat.
Ja.
Ja. Man muss sie nicht erlebt haben. Aber vielleicht hilft es auch, öfters mal ein bisschen mehr zu erleben. Also ich denke manchmal schon, dass ich ein bisschen mehr rausgehen sollte, ein bisschen vielleicht mal sogar London mal sehen sollte. Ich war noch niemals da. Die meisten meiner Geschichten spielen in London, aber ich habe es noch nie gesehen.
Das ist, verstehe ich total. Ich bin ein großer Sherlock Holmes-Fan und mag halt alles, was mit London zu tun hat, in England zu tun hat, war aber noch nie dort. Also das ist, kann ich nachvollziehen. Bei mir ist es nächstes Jahr übrigens soweit, dass ich da.
Oh, ja, sehr schön.
Schon fertig, da freue ich mich auch drauf. Bin gespannt, wie desillusioniert ich dann zurückkehren werde. Aber naja, mal gucken.
Ja, darfst natürlich nicht vergessen, das ist jetzt ein anderes London, als das, was wir so bei den Filmen und den Hörspielen so haben.
Ja,
ne?
Leider. Ich hätte gerne dieses alte London so.
Oh, weiß ich nicht. Ich glaube, da wirst du ganz schnell abgestochen, wenn du in der falschen Ecke bist.
Okay, gut, ja.
Also es war ja, also es gab ja, also wir haben die romantisierte Fassung, die ist schön.
Ja.
Aber es, also je mehr ich recherchiere, und das tue ich viel, da denke ich mir auch öfters, oh Gott, ey, ich hätte da keine Woche überlebt. Also wirklich nicht.
Das stimmt. Ja, gut. Ja, okay, gut. Es gibt so ein paar Sachen.
Es sei denn
Sachen.
Als Lord. So, das ist recht easy dann.
Ja,
das geht so, ne? Sehr viel Geld, sehr viel Besitz. Mhm.
Genau, richtig. Und man darf so Menschenrechte, darf es nicht geben und all sowas. Alles diese moralischen
Werte. Ja, ja. Was soll das?
Genau, richtig. Warum brauchen, was willst du Pöbel denn hier von mir? Sprich mich nicht an. Ich bin hier was Besseres.
Ich kann schlecht superreich sein, wenn du auch was kriegst.
Exakt, sehe ich genauso. Sehr schön. Es gibt in deinem Hörspiel deinen Charakter, Wayne McLeod, einen Ausspruch. Und zwar ist das ist kein Glück, das ist irisch. Das verwendet er immer daran, wenn er irgendwie etwas geschafft hat, wo alle Leute sagen, das kann doch nicht angehen. Wieso schaffst du das gerade? Und dann sagen Leute zu ihm, ja, du hast jetzt Glück gehabt. Und dann antwortet er meistens drauf, das ist kein Glück, das ist irisch. Was bedeutet dieser Satz? Und wo kommt der Satz her?
Habe ich ganz authentisch geklaut.
Ah, okay.
Ich weiß gar nicht, also ich glaube, dass ich es geklaut habe. Es ist schon so lange her, dass ich es nicht mehr genau sagen kann. Ich habe mal in Münster eine Line-Musical-Version eines Musicals namens Titanic gesehen. Da gab es eine Nebenfigur, die eingestiegen ist als Passagier der Titanic. Und das war eine rothaarige Irin, die sagte, ich will das und das und das und das und das und das. Und dann wurde irgendwas gesagt mit, ja, das, so viel Glück hat man doch nicht. Und sagte sie, das ist kein Glück, das ist irisch. Okay. So, das ist irgendwie in meinem Kopf hängen geblieben. Mittlerweile weiß ich, also wirklich, ich kann mir nicht mal mehr sicher sagen, ob das wirklich so gewesen ist oder ob ich mir das im Nachhinein nur so zusammengesponnen habe. Gehen wir mal davon aus, dass ich da gehört habe. Auf jeden Fall war das irgend so eine Randfigur und ich fand diesen Spruch irgendwie ganz schön und habe dann überlegt, warum denn? Weil die Iren haben ja dieses sprichwörtliche Glück, ne? Ja. Dieses, das ist ja das Land, wo es eigentlich ganz furchtbar oft ist wegen der ganzen, oder die Geschichte ist so hart, aber trotzdem haben sie diese Lebenslust, die haben die, wie sagt das bei Fersengold, da tanzen rotgelockte Mädchen mit Kobolden im Kreis, ja. Das vierblättrige Kleeblatt und der Topf voll Gold mit am Ende des Regenbogens und. Und ich persönlich finde es großartig, mit Urvertrauen in die Welt zu gehen. Es ist eine Lebenseinstellung, die einem mehr bringt als das, was viele Leute als Realismus bezeichnen, aber eigentlich Pessimismus meinen. Ja? Also viele Leute, die Realist sagen, ich sei ein Realisten, gehen immer vom Schlechtesten aus, was de facto falsch ist, weil es immer auch Gutes gibt. Also das ist ja, sonst würden wir alle schon tot sein. Mhm. Und ich finde das großartig. Ich finde es cool, wenn man einfach ein bisschen an sich selbst glaubt und daran glaubt, das Schicksal verändern zu können, dass es selbst geschmiedet werden kann, weil es kein Schicksal gibt, sondern nur das, was du daraus machst. Und ganz viel von dem, was einem widerfährt, ist ein Echo von dem, was man selbst in die Welt gibt. Hm. Ja? Ja. Wenn du lächelnd durch die Straßen gehst, dann lächeln dich Leute zurück an. Wenn du grimmig guckst, dann werden sie das nicht tun. Aber deine Wahrnehmung ist dann, dass Leute sich nicht positiv in der Welt bewegen, sondern sie sind alle grimmig. Ja, weil du selber grimmig bist, vermutlich.
Ja.
Und Wayne ist so jemand, der sagt, das ist kein Glück, das ist irisch. Ich habe das selbst für mich gebaut. Es ist kein Zufall, dass das so passiert ist. Das ist vielleicht ungewöhnlich, es ist vielleicht unwahrscheinlich und es ist fast nicht machbar gewesen. Aber ich habe es hingekriegt. Und das war kein Glück. Nein, das war handgeschmiedete Arbeit, die ich jetzt als irisches Glück bezeichne.
Ha, schön. Ich finde, das ist eine schöne Lebenseinstellung, ein schönes Motto. Wenn man sagen wir es mal so, wenn man der, wie drücke ich das mal aus, wenn man dem Gesetz, wenn man nicht gesetzestreu ist, dann ist das auch ein schönes, eine schöne Lebenseinstellung, dass man so ein bisschen selbst dafür verantwortlich ist. So wie es in den Wald hineinschallt, wie heißt es, ruft, so schallt es zurück. Also
so wie du in den Wald hinein rufst, schallt es zurück.
Danke. Genau. Genau so, ja. Und das ist, ich finde es schön, es ist ja nicht ohne Grund, dass so viele Menschen und auch so viele Kulturen über die Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg ähnliche Sprüche tatsächlich ja geprägt haben. Entweder von Glückes Schmied und all diese ganzen Sachen. Und sie sagen ja im Endeffekt das Gleiche aus. Und das ist, finde ich, schön und scheinbar auch etwas Wahres dran.
So, das hab ich viel. Hat übrigens, also dieser Spruch hat die Storyline sehr geprägt. Also ich hatte zwar immer so eine grobe Idee, also Wayne McLare, wie hab ich das geschrieben? Vielleicht mal ganz kurz. Ich hatte diese Figur, diesen Dieb, weil ich immer Diebe schon toll fand. Und es gibt einfach viel zu wenig Geschichten über Diebe. So, es gibt fast gar nichts. Guckt ihr in der Hörspiellandschaft nicht mal um. Da gibt es 1 Milliarde Sherlock-Holmes-Adaptionen. Ja,
stimmt.
So, es gibt kein Label, das nicht irgendwie mindestens 2 Sherlock-Holmes-Serien hat. So, und dieselben Geschichten werden wieder und wieder und wieder und wieder aufgenommen. Und die Leute hören sich es wieder und wieder und wieder an. Und offenbar funktioniert das, ist schön. Ich bin so langsam ein bisschen leid. Ich habe die alle gehört und habe sie eben auch gemocht, aber ich muss es nicht nach 10 Jahren nochmal hören. Ich wollte dann lieber was anderes haben. Und es gibt ganz wenig Geschichten über Diebe. Es gibt immer diese Helden, die sind entweder, ja, wie gesagt, Detektive oder Journalisten sind meistens. Das sind Leute, die Fragen stellen oder ein Polizist oder jemand, der zufällig irgendwo reingeraten ist. Es gibt so ein paar Heist-Movies wie Ocean's 11 und sowas, ne? Mhm. Aber wenn man da tiefer graben will, dann gibt's nicht mehr so viel, ne?
Stimmt.
Ja, und da dachte ich mir, was soll denn das? So, ich will mehr davon. Aber es gibt nicht mehr. Dann mache ich es halt selber. Gut, dann ist das jetzt das Ding. Okay, also wenn ich mehr davon will, muss ich es selber machen. Alles klar, dann ist das so. Und weil Wayne dann diesen Charakterzug bekommen hat, ich fing mit dieser Figur an und baute dann das ganz um ihn herum auf. Die Smokestack-Sache hatte ich schon ziemlich schnell im Hinterkopf, weil ich das ganz toll fand mit so einer Art Gegner für einen Dieb. Aber dann fing es an, dass Wayne halt so war, wie er war. Und zwar ist er ein Charismat. Ja, also die Leute wollen irgendwie zwar nicht seine Befehle befolgen, ja, weil sich ihm unterwerfen, nein, das nicht. Dennoch wächst sein Team von Folge zu Folge, so, ja, weil er eben mit dieser Art doch Leute dazu bringt, dass sie zu ihm kommen wollen, dass sie mit ihm zusammen dann Dinge erleben wollen, denn er macht Dinge möglich, die für andere nicht möglich sind, weil sie einfach nicht die Arbeit tun, weil sie nicht erstmal Scotland Yard benachrichtigen und dann einbrechen, sondern er macht das halt als Einziger. Sie machen dann ganz langweilige Dinge und er macht aufregende Dinge. Und was er verspricht, ist ein Leben, wie es kein zweites gibt. Und das zieht dann die Leute an.
Ja, stimmt. Ich entsinne mich daran, es gibt eine Figur, Kate. Mhm. Stimmt, und bei Katie reagiert sie ein bisschen empfindlich.
Kate. Es heißt Kate!
Genau. Und bei dieser Figur trifft das tatsächlich so, also das ist eine junge Diebin, sie möchte Diebin, eine Diebin werden, und sie vergöttert ein bisschen McClare auch, aber ist davon ein bisschen auch abgeschreckt, dass er ihr auch da manchmal Befehle gibt und sie so ein bisschen wie so eine, die sind keine Geschwister, aber er behandelt sie so ein bisschen wie seine kleine Schwester, und das zeichnet sich an oder kommt an einigen Punkten so ein bisschen auf. Sie möchte nicht, dass er etwas ihr befiehlt, aber wenn sie es nicht macht, aber sie macht es dann trotzdem, weil er es mit seinem Charisma dann irgendwie hinbekommt. Und
ja, genau, also auch hier ist es, wie du sagtest, dass sie auch eine Diebin werden will. Sie vergöttert allerdings nicht Wayne, sondern das, Lifestyle, wofür er steht.
Ja, ja.
Für das Leben, das er verspricht, und sie möchte auch so sein. Aber sie müsste dazu können, was er kann, und das kann sie noch nicht. Und dazu muss sie erstmal lernen. Und zähneknirschend hat sie keine andere Wahl, als quasi in die Lehre zu gehen und sich aber mehr oder minder auch aufzudrängen, denn er will sie nicht immer mitnehmen. Oh ja. Allein schon, weil sie eben noch eine Teenagerin ist.
Und leider doch ein bisschen tollpatschig in einigen Stellen.
An einigen Stellen, anderen wiederum nicht. Also sie hat in der ersten Folge direkt, in der ersten Szene, wo sie auftaucht, bestiehlt sie Wayne selber. Sie spielt ihm in der ersten Szene klaut er einen Ring, recht dramatisch mit Polizei und Pipapo. Dann hat er den Ring am Finger und den nimmt sie ihm ab, ohne dass er es merkt. Das hat ihm sehr imponiert.
Ja. Ach, das ist, wie kommst du eigentlich auf deine ganzen Ideen eigentlich? Also das ist, du
keine
musst
Ahnung.
Ja, dein, okay.
Nee, wirklich, also, es gibt die Leute, die davon erzählen, dass sie die Angst vor dem leeren Blatt haben und keine Ideen für Geschichten. Mhm. Ja, das kenne ich nicht. Was ich kenne, ist, dass ich mich nicht entscheiden kann zwischen sehr, 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 sehr vielen Ideen, die alle verschieden sind, und da muss man die beste auswählen. Und die beste ist sehr subjektiv. Ja, ich habe immer sehr viele Ideen, ich weiß nicht, warum ich die habe. Ich gucke irgendeine Serie, sehe da so ein, oder gucke ein Musical, höre da einen Satz und habe da gleich eine Lebenseinstellung für eine Hauptfigur. Ja, cool. Ich gucke irgendeine TV-Serie und denke mir, dieser Ort, wenn man das komplett anders machen würde, könnte, und dann noch so, und dann wäre es eine andere Dimension, und dann wäre, damit kann ich arbeiten. So, und dann passieren einfach so Dinge. Ich habe dann so einen Zug von Gedanken und irgendwann bleibe ich stehen und nehme dann was davon.
Schön. Und wie sieht dann so ein Prozess bei dir aus? Also gehen wir mal davon aus, du hast gerade hast eine Serie gesehen und in deinem Kopf macht damit irgendetwas und denkst, okay, das könnte so und so passen, und du bist jetzt gerade sowieso dabei, musst die nächste Folge schreiben, und dann, wie ist dein Schaffensprozess dann?
Also in diesem Szenario gehen wir ja davon aus, dass ich bereits eine laufende Serie habe, in die ich etwas einfüge. Denn wenn man von Null anfängt, muss man erstmal mit dem Grundbaustein anfangen. Aber hier gehen wir mal davon aus, da ist schon Wayne McClare, es gibt schon das Team, es gibt Wayne, es gibt Tante Molly, es gibt Kate, es gibt Phipps, es gibt Quinn, es gibt Isabel und so weiter. Und da gibt's eine Storyline und da gibt's die Gegner, und da habe ich schon sehr, sehr viel gebaut. Und wenn man schon sehr, sehr viel gebaut hat, und das dauert Wochen oder Monate oder Jahre, sowas zu haben, dann kann eine Idee einfach dadurch kommen, dass man irgendetwas sieht. Das könnte eine TV-Serie sein, das könnte ein Buch sein, das man gerade liest. Das könnte einfach meistens sogar das Gegenteil von dem, was ich sehe, wo ich sage, das ist doch doof. Warum ist das doof? Weil es nicht so und so ist. Ha, warte mal. So und so, ja, das kann ich, warte mal. Und wenn das jetzt in die, ja genau, dann könnte die nächste Folge und dann, okay, aber dann bräuchte ich ja eine Folge in einem abgeschlossenen Haus, wäre da auch mal cool. Okay, warte mal. Und dann, ja, dann brauchen wir nicht mechanische Pfannen, wir nehmen das und dann nehmen wir Tiere, okay, zack, zack, zack. Und dann baut man das Stück für Stück auf. Und erstmal gibt es so ein ganz wildes Gedankenchaos, das muss man dann irgendwann bändigen und sich entscheiden. Das Entscheiden ist immer das sehr, sehr Anstrengende, was problematisch ist, aber ich habe sehr schnell so eine Struktur im Kopf, dann muss ich sie niederschreiben, dann plane ich alles vor, schreibe mir wirklich so einen Szenenumbruch. Pro Szene mache ich mindestens so 10, 20 Sätze und schreibe auf, die Figur kommt vor, das ist an dem Ort, folgende Charakterentwicklung, plotrelevant da, hier ist ein Plotpoint und so weiter und schreibe mir das auf, habe dann so ein Grundgerüst fürs Schreiben. Und dann setze ich mich an die Dialoge und mach's anders.
Wow.
Weil okay. Das Problem ist, dann vergeht Zeit. Du musst ja alles aufschreiben und so machen. Und dann bist du so ein, zwei Tage mit der Planung beschäftigt. Und wenn du dann an die Dialoge gehst, hast du neue Ideen. und dann mache ich es doch nochmal anders. Aber ich habe zumindest so eine Grundstruktur. Ich habe immer so das Ziel vor Augen. Weil es ist halt ein Krimi. Und also ein Krimi. Jetzt bei einem normalen Krimi ist es so, es gibt meistens Mord und da brauchst du eine Leiche und dann gibt's einen Täter. Und der Detektiv findet ja eine Spur, 1, 2, 3, 4, 5 und irgendwann fügt er alles zusammen. Aber die Spuren müssen ja so gelegt sein, dass sie auch dorthin führen, ja. Und sie dürfen von Anfang an aber nicht so aussagekräftig sein, dass man sofort auf den Täter kommt. Mhm. So, und beim Diebstahl musst du auch wissen, wenn du am Ende das und das stehlen willst, muss der Dieb ja irgendwas vorbereiten. Dann muss er zum Beispiel mit Benzinkanister und einem gefalteten Drachen irgendwo mal hin und das deponieren, so, ne? So, und du kannst so eine Szene mit sowas nicht schreiben, wenn du nicht weißt, was er dann tut. Also musst du dir überlegen, was er da tut. So, und dann braucht man also den Clou und die Handgriffe und dann fängt man an, das Ganze szenisch interessant darzustellen.
Okay, wow. Also ich merke, da steckt sehr viel Können hinter, sehr viel Zeit, die man da investieren muss, aber auch sehr viel Kreativität. Also
das, ja, es ist Schreiben, ja klar. Ja. Also wenn etwas kreativ ist, dann wohl das, ja.
Schon. Hast du all deine Figuren, all das irgendwie im Kopf oder hast du dir dafür technische Hilfsmittel zur Seite entwickelt, wie eine Excel-Datenbank oder was auch immer?
Ich hab die im Kopf.
Okay.
Also ich habe irgendwann mal angefangen, mir Sachen aufzuschreiben und Figuren, ja, Notizen zu machen hier und da. Und ich habe ganz oft ein Notizbuch in physischer Form, ein Notizbuch-Tool in dieser Form. Da habe ich mal mit Evernote gearbeitet, dann mit OneNote, dann mit Apple Notes. Dann habe ich da nochmal ein Programm, dann habe ich GoodNotes und so weiter. Und überall verteilt sind so einzelne Geil. Notizen, die natürlich nichts, du findest nichts. Du findest nicht das, was du brauchst, weil du hast so viele Sachen. Also mein System ist ganz chaotisch. Ich habe die Figuren vor Augen. Wenn ich die Figuren fühle, dann brauche ich da auch nicht so viel. Ja. Das Gute am Hörspiel ist, dass man, du schreibst selten, oh, und diese blauen Augen und dies und das, sondern das alles Visuelle bleibt weg. Das heißt, da kannst du dich nicht vertun. So. Im Hörspiel machst du das in der Regel nicht, es sei denn, es ist irgendwie plotrelevant. Isabelle ist sehr schön, das wird öfters gesagt, aber viel mehr als, dass sie sehr schön ist und alle Männer gleich anfangen zu sabbern, weiß man auch nicht. Sie ist wohl blond, das habe ich irgendwann mal wohl gesagt, aber da sie vermutlich sich öfters die Haare färbt, ist das auch nicht so relevant. Ansonsten weiß man von den Leuten ja nicht mal die Hautfarbe.
Stimmt.
So, jetzt, weil das einfach keine Rolle spielt.
Ja. Das ist jetzt, wo du es sagst, ich habe gerade darüber nachgedacht. Ja. Tatsächlich, nee. Ich habe ein Bild vor Augen, wie Wayne aussehen könnte, aber du hast es echt noch nie beschrieben. Stimmt.
Ja, aber das ist halt dein Bild, ne? Und das könnte bei jedem anders aussehen.
Irrelevant, ja.
Ja, bei dem Hörspiel funktioniert das so. Die Stimmen geben immer schon so etwas vor. Das hat allein schon, weil die Art, wie man spricht und wie die Stimme klingt, ja. So ein Martin Sabel, der ja den Henri, den Franzosen, spricht, hat auch etwas sehr schön suffisantes und sehr, sehr scharfes und gleichzeitig weiches in der Stimme. Das liegt auch in seiner Sprechweise, aber er kann das eben extrem gut, weil ihm das auch liegt. Und Leute stellen sich dafür, also ich stelle mir bei ihm einen langen, dünnen Mann vor.
Ja.
So, tatsächlich sieht er auch so aus. Also das ist, er ist so. Aber das könnte jeder auch anders sehen. Vielleicht sehen manche Leute dann kleinen, sehr schnellen, wendigen Menschen. Ja, weiß ich nicht genau. Aber das ist beim Schreiben halt nicht relevant für die Story.
Ich muss gerade überlegen, welche Vorstellung ich bei Henri hatte, ist tatsächlich so eine Mischung aus Hercule Poirot, ich kann den Namen nicht aussprechen.
Poirot.
Und also so habe ich mir ihn ein bisschen vorgestellt und dann halt so einen schlaksigen Franzosen, Belgier, so habe ich mir ein bisschen vorgestellt.
Mhm.
Das ist okay. Ja, weil ich irgendwie, weiß ich nicht warum, das kam so vor und auch so ein bisschen, auch in einigen Punkten tollpatschig, weil er ja durch manchmal seine Fallen, die er stellt, die sind doch manchmal etwas, wie drücken wir sie mal aus, sie sind abenteuerlich.
Naja.
Es ist schon schön. Wie lange brauchst du, da gibt es, ich weiß nicht, ob man das überhaupt sagen kann, roundabout für eine Folge von einer Serie, jetzt unabhängig mal von MacLear, sondern von irgendwelchen Hörspielen, wo es mehrere Folgen von gibt. Wie lange brauchst du da so für eine Folge, bis die abgeschlossen ist?
Oh Mann, ja, das wechselt. Mein Rekord sind 2,5 Tage.
Wow.
Das ist aber auch einfach, das war, weil, das war die Shakespeare-Folge zu Offenbarung 23, da habe ich auch 25 Folgen von geschrieben. Und da ging es um die Macht der Worte. Und dazu hatte ich sehr viel zu sagen. Und da füllten sich Dialoge wie von selbst. Das Gute an Offenbarung 23 ist auch, dass das so eine Infotainment-Sache ist. Also es ist immer so eine Verschwörungstheorie-Serie. Es gibt immer eine Verschwörungstheorie pro Folge. Und da gehen die Protagonisten eigentlich immer von einem Experten zum nächsten, arbeiten sich in dieses Thema ein. Und da wird sehr viel referiert. Es geht um das und das und das, weil man muss sehr viel Background da reinhauen. So. Und das war so eine Folge, die einfach sehr genau ein Thema behandelte, das mich auch sehr, sehr beschäftigt hatte. Mhm. Und da ging es sehr schnell. Aber das ist ein absoluter Lebensrekord quasi und wird so nicht wiederholt. Wenn es sonst sehr gut läuft, eine volle Woche Vollzeit daran zu arbeiten, also so ein 40 Stunden Minimum, in der Regel eher 2 bis 3. Okay. Und bei Wayne MacLear, da neige ich dazu, ganze Folgen zu löschen und von vorne anzufangen mit der Staffel, so wie jetzt gerade wieder.
Okay.
Und dann dauert es halt pro Folge gerechnet viel länger. Oh, jetzt war ich gerade kurz weg, ne?
Verständlich. Genau, jetzt habe ich auch gerade gemerkt. Aber das kümmern wir uns nachher mal im Schnitt drum. Das ist
okay. Das dauert halt unterschiedlich lange. Das hängt immer davon ab, wie komplex diese Sache ist und ob ich mal wieder irgendeine neue Erzählform ausprobiere, die ich bis jetzt noch nicht gemacht habe. Und dann muss man sehr viel genau überlegen. Ich habe den Vorteil und da verfluchen und lieben mich Sounddesigner für, dass ich auch ein bisschen was vom Sounddesign verstehe, weil ich das einfach schon gemacht habe.
Ja.
Das heißt, ich weiß eigentlich, was umsetzbar ist und fordere das auch öfters ein. Aber ich schreibe das auch sehr genau hin. Okay, jetzt gibt's einen Perspektivwechsel darüber. Jetzt sind die weiter oben. Das heißt, die Stimmen von vorhin werden nochmal wieder eingefügt. Aber wir hören sie jetzt entfernt und dumpf durch eine andere Tür. So, sie pochen also von da. Jetzt stehen aber Quinn und Wayne draußen und dies und das. Und dann gibt's da einen Wechsel. Dann will ich hier einen Musikbreak haben. Dann soll im On folgendes Geräusch zack, zack, zack ganz vorne sein. Im Hintergrund muss aber das und das passieren. Dann machen wir ein Zeitsprunggeräusch, nehmen so eine Schallplatte zurück und machen das. Und dann muss die ganze Szene nochmal neu gerendert werden, die du vorhin gemacht hast, lieber Sounddesigner. Aber spiel es nochmal entfernt und leise ab, weil jetzt klettert Wayne gerade eine Hauswand runter. Und das macht das Ganze ein bisschen komplexer, weil man sich das dann sehr genau überlegt. Dann geht es um so teilweise nur 15-Sekunden-Szenen, die dann aber wieder Seiten füllen, weil ich da sehr viel beschreibe, was da wie gemacht werden soll, mit welchem Effekt und so. Und das hört sich dann am Ende meistens ganz cool an. Oder es funktioniert nicht. Das ist auch schon passiert. Also wo ich mir Sachen überlegt habe, die dann doch zu lang waren oder wo das Tempo nicht stimmte oder wo die Grundidee einfach fürs Hörspiel nicht so gut geeignet war. Mhm. Habe ich jetzt gar kein Beispiel für. Jedenfalls, da probiere ich öfters auch mal rum und bin auch immer etwas neidisch auf diese ganzen Sherlock-Holmes-Schreiber. Ja, also diese ganzen Serien werden ja nicht nur gemacht, sondern die werden ja auch geschrieben natürlich. Die werden nicht nur aufgenommen, sondern da muss auch jemand vorher ein Skript geschrieben haben. Ja. Und so ein Sherlock Holmes, also Gehen wir mal ganz kurz so ein Sherlock Holmes Hörspiel durch. Holmes und Watson sitzen am Frühstückstisch. Ah, hallo Watson, haben Sie die Zeitung? Ja, Holmes, natürlich habe ich die Zeitung. Ja, ich danke. Jetzt lese. Ah, oh, haben Sie schon gewusst, dass das und das passiert ist? Ja, das habe ich auch schon gelesen. Ja. Reichen Sie mal die Marmelade, danke. Lecker. Oh, hier kommt ein Klient. Hallo, ich bin der Klient. Ich erzähle Ihnen jetzt erstmal 10 Minuten meine Lebensgeschichte. Dankeschön. Aha. Dann geht der Klient weg und sie sitzen 10 Minuten am Kaminfeuer und sagen, Holmes, wie machen Sie das nur? Ja, jetzt gehen wir zum Tatort. Okay, zum Tatort. Sie stehen am Tatort und sagen, aha, hier sind Spuren. Holmes, was haben Sie denn gesehen? Ja, das sage ich Ihnen später, wenn die Auflösung kommt. Okay. Sie stehen und reden. Dann gehen sie in eine Droschke, sitzen und reden und dann kommt die Auflösung, wo Holmes redet. Also da passiert einfach actionmäßig gar nichts. Und das ist völlig fein. Das sind gute Hörspiele, ja. Aber es ist sehr leicht, so eine Art Dialoge zu schreiben, wenn du Dialoge gut schreiben kannst, ja. Wenn dir Worte liegen, dann kannst du Figuren einfach reden lassen. Und dann ist handwerklich, also hörspielhandwerklich, gar nicht so viel zu tun. Weil du nicht sagst, jetzt gibt's einen Szenenwechsel, dann gibt's das. Und auch Sounddesigner hat auch, der gute Tom hat auch öfter schon Sherlock Holmes Hörspiele gemacht und meinte, naja, Paul, du brauchst halt so 5 Atmosphären, die legst du drunter, du machst ein bisschen Stuhlknarzen oder Schrittgeräusche rein und das war's, so, ne? Da ist nicht so viel zu tun. Da ist er auch, also Wayne McLaren dauert bei ihm auch im Sounddesign mindestens doppelt so lange wie so eine Sherlock Holmes Folge.
Krass.
Einfach, weil ich ja was anderes einfordere. Das müsste man nicht machen. Ich könnte Wayne McLaren vielleicht auch so machen, dass die einfach überall sitzen und reden oder stehen und reden oder Droschke fahren und reden.
Wie langweilig wäre das denn bitte?
Naja, weiß ich nicht. Ey, die Sherlock Holmes Hörspiele sind viel erfolgreicher als die Wayne McLaren Hörspiele. Also da muss schon was hinter sein und das will ich auch nicht schlecht reden. Es ist nur vom Handwerk her leichter umzusetzen, beziehungsweise man kann es viel schneller mit Text füllen. Und da man immer so ein 1-Stunden-Hörspiel macht, muss man so und so viele Wörter schreiben. Das sind meistens um die 10.000 Wörter im Skript. Und diese 10.000 Wörter musst du füllen. Bis dahin muss die Geschichte zu Ende sein. Und das machst du einfach. Und wenn du auch noch diese Holmes-Sprache nimmst und diese Floskeln und Worthülsen da um dich wirfst, das füllt sich. Das fühlt sich ziemlich schnell. Ja, gut. Auch da muss natürlich sich was überlegt worden sein. Das muss natürlich immer intelligent sein, weil sonst ist das langweilig. Klar. Aber der Rest, nachdem man sich das überlegt hat, geht schneller von der Hand.
Ja, okay. Gut. Kann ich nachvollziehen. Und ich versuche mir gerade, wie ich ernsthaft eine McLaren-Folge vorzustellen, wie ich McLaren und irgendeine Figur einfach nur am Tisch sitzt und die ganze Folge nur am Tisch stattfindet. Also in einem Gespräch stattfindet, wo es dann nichts, kein Wechsel nach draußen irgendwie gibt, wo da Leute Gespräche führen und so weiter, sondern wirklich es nur eine Unterhaltung gibt. Und ich glaube, alle Figuren, die du entwickelt hast, die werden dann irgendwie ziemlich schnell gelangweilt. Auch ein Sensationsreporter würde auch immer sagen, du Wayne, wir sitzen jetzt hier schon seit 30 Minuten. Ich glaube, ich gehe jetzt auch mal, sonst mein Chef beschwert sich.
Vermutlich, ja.
So, und es gibt keine einzige Figur, wo ich sagen, selbst eine Tante Molly würde irgendwann auch sagen, boah, Wayne, du hier, ich muss in der Kneipe jetzt auch mal langsam weitermachen, die Gäste meckern schon. Und gibt es irgendeine Figur, die so viel Sitzfleisch und Geduld hätte, das mit dir auszudiskutieren?
Vermutlich nicht. Es wäre halt eine komplett andere Serie.
Ja, stimmt.
So, der Tonus gibt natürlich auch viel vor. Die Machart erzählt auch auf eigene Weise. Also diese ganzen Holmes-Versionen, ich will die, wie gesagt, nicht schlecht reden. Ich höre die selber gerne und ich liebe auch die ganz alten Radioklassiker mit Peter Pasetti als Holmes, ja. Wo die auch wirklich nur sitzen und reden. Es passiert nichts anderes. Aber es macht. Ach, worauf will ich jetzt hinaus? Ich habe den Faden verloren, sorry.
Problem.
Ach so, doch, klar. Also es ist halt, das ist dann diese Art Hörspiel, das ist dann so ein Altherren-Hörspiel, ja? Vor allem, wenn die Sprecher gerne so auf alte Männer gecastet sind, die Holmes und Watsons, die von Christian Rode und Peter Gröger, beide leider schon verstorben, gesprochen worden sind, waren ja auch Rentner, ja? So, die waren ja jenseits der 70 und das hört man denen natürlich auch an und das war auch in Ordnung. Aber das ist dann natürlich auch quasi ein Rentnerhörspiel gewesen. Und wir machen hier eher eine jüngere Fassung mit Leuten, die noch halt, also Wayne ist 26, alle Figuren sind unter 30 und wollen was im Leben erreichen und haben noch viel vor sich. Und ein Revolvermann, der nur erzählt, ist nicht so ein spannender Revolvermann. Der muss auch mal schießen und der muss auch mal Dampfdroschke fahren und der muss auch mal in Gefahr geraten. Und dann müssen Wayne und Quinn auch mal irgendwo unterirdisch in einer Kanalisation stecken, in einen Raum kommen, der sich plötzlich mit Wasser füllt. Und dann sollen sie ertrinken. Es sei denn, es passiert etwas.
Das stimmt, ja. Und ich habe mich gerade an eine Folge zurückerinnert. Das ist eine der aktuelleren Folgen, aber nicht die aktuellste, aber eine der aktuelleren, naja doch, das ist Ende erste Staffel, glaube ich, ist das, wo sie mit dem, jetzt ist das ein Dampfschiff, ist das ein, womit hauen sie ab aus Smokestead?
Mit einem Luftschiff.
Danke, mit einem Luftschiff. Da stürzt ja ab. Ich hoffe, ich das nicht so gespoilert. Mehr erzähle ich jetzt auch grob nicht. Und da gibt es, nachdem sie dann irgendwann wo angekommen sind, gibt es ja mehrere Szenen, die sehr, sehr, also wo der, ich glaube, der Tonmensch dann wirklich in Schwitzen geraten ist, weil es sind so viele unterschiedliche Elemente, die dann auftauchen, weil die eine Person ist da, spricht dann durch dieses Intercom-System dann mit Wayne, dann da und da, und das ist ja auf so vielen Ebenen, dann wiederum wird zurückgewechselt, wo dann zwei Figuren miteinander interagieren, die dann aber nebeneinander sitzen, dann ist passiert da wieder was, dann kommt da Geräusche rein und das ist ja so graduell, ist das ja aufeinander abgestimmt, dass du wirklich dir vorstellst, so sieht das hier gerade aus und das passiert hier gerade. Also wie lange hast
die Szene, die du gerade beschreibst, muss ich, also das ist eine der schwersten Szenen, die ich jemals geschrieben habe.
Glaube ich.
Weil, wie beschreibe ich das am besten? Ich versuche es mal visuell zu beschreiben und dann erzähle ich, warum das schwierig war, das hörspielmäßig umzusetzen. Die sind in einem Luftschiff, das ist in der Luft, draußen stürmt es, sie sind mitten in einem Orkan gefangen, ja. Und es gibt eine Lautsprechanlage und Kate ist gerade im Cockpit und erzählt das, spricht in ein Mikrofon und das wird durch ganzen Lautsprecher übertragen im ganzen Schiff. Und das Team ist gerade weiter hinten bei den Maschinen, denn die fangen an zu brennen und brechen durch. Und das ist alles ein Problem und alles ist dramatisch. Und da bricht Wasser ein und hier und da. Und dann erzählt Kate, dass sie da einen Knopf gefunden hat. Und sie überlegt dann, ob sie den Knopf drücken sollte oder nicht. Das Ding ist, sie kann zwar in das Mikrofon reinsprechen und wir hören alles, was sie sagt, aber sie hört nicht, was andere rufen und sagen, nein, tu das nicht. Das hört sie nicht. Also redet sie einfach weiter und plappert, plappert, plappert und überlegt dann so, oh, sollte ich das jetzt drücken? Eigentlich, warum nicht? Und dies und das. Und Wayne muss dann alles liegen lassen. Er ist gerade dabei, diesen Dampfantrieb des Luftschiffes zu reparieren und lässt dann alles fallen und rennt durch die Korridore, öffnet Türen, rennt, ruft. Währenddessen plappert sie und erzählt von diesem roten Knopf, den man ja nicht drücken sollte. Warum sollte es den Knopf sonst geben und so weiter? Und das kann man sich visuell ganz gut vorstellen, ne? Also erst in einem Maschinenraum, alles stampft, brennt vielleicht, man ist ein Handwerker ist da durchgeschwitzt und mit einem riesigen Werkzeug da zu Gange, dann hören sie da durch Lautsprecher, ein Blick geht nach oben zu diesen kleinen Lautsprechern in den Ecken, die anderen schauen verängstigt rein, was passiert hier nur, es gibt mehrere Leute, die dabei sind und dann beschließt der Wayne los zu rennen und aus dem Raum raus, durch den Korridor, durch Korridor 2, durch Korridor 3, er muss Türen öffnen, er rennt, er schreit und kommt dann endlich im Cockpit an, aber es ist zu spät und sie hat den Knopf gedrückt.
Ja.
Und das Schwierige ist jetzt, ich muss das ja vorher schreiben, und ich muss das vorher aufnehmen. Erst dann wird's sounddesigned, ja. Und was ich brauchte, war eine Kate, die da im Cockpit spricht, und zwar exakt so lange, wie diese Szene darzustellen notwendig ist, wie von Maschinenraum durch Korridor 1, 2, 3 gerannt wird und darüber kommt. Und gleichzeitig sollte es nach natürlichem Dialog klingen, ohne dass es irgendwie nach Füllmaterial klang. So, ich musste mir also vorher überlegen, wie spricht diese Kate? Und das ist Tanja Kahana, die da spricht. Die hat eine recht schnelle Redeweise drauf. Ja. Lichtgeschwindigkeit.
Ja.
und das musste ich dann so schneiden und auch so legen, dass auch andere noch was sagen konnten, während sie sprach und so weiter, damit das zeitlich überhaupt hinkam. Und das war eine riesige Herausforderung. Und allein diese Szene hat mich Tage gekostet.
Das glaube ich. Also ich kann nur aus Fanseite sagen, mir hat diese Szene nachdrücklich, also es ist eine der besten Szenen gewesen, die ich je in deinen Folgen auf jeden Fall wahrgenommen habe, weil sie einfach so so besonders einfach war. Es gibt noch viele andere Szenen noch, die eindrucksvoll einfach waren, aber diese Szene hatte etwas, wo man einfach nur gedacht hat, wow, was passiert hier gerade? Das war.
Und jetzt stellen wir uns kurz vor, Holmes und Watson erzählen, ja, wie da eine Stimme war und dann ist er losgerannt, aber er kam zu spät. Ja. Der Knopf war gedrückt. Ja. Ende.
Okay. Das
wäre die andere Was-Fassung dann.
Stimmt, oh Gott, ich kann. Nee, das ist. Ich, ja,
nee. Drei Sätze, zack, genau. Oh ja, naja.
Es ist halt so einfach passiert.
Ach, Holmes, nein, wirklich, oh!
Genau.
Ach, Watson. Stellen Sie sich doch nicht so an.
Ja, das wäre auch eine schöne Idee, Louis de Funès und Sherlock Holmes miteinander zu vermischen und in diesem Stil dann Sherlock Holmes Folge darzustellen, in der Sprachart. Das wäre, glaube ich, auch
auf jeden Fall.
Sehr geil. Was mich noch interessieren würde, du bist ein Tausendsasser. Das hast du am Anfang schon irgendwie gesagt, dass du so viele Sachen machst. Wie schaffst du das? Wie organisierst du dich? Also, weil du bist ja nicht nur, dass du gefühlt einen 200-Stunden-Job hast, sondern du bist ja auch noch Vater, du bist auch noch Ehemann, das heißt, du hast ein Privatleben auch noch. Und du bist aber auch noch Streamer. Das heißt, du machst so viele Sachen. Wie schaffst du das?
Ja, gar nicht, ne?
Okay, sehr schön. Also irgendwas bleibt auf der Strecke.
Es gibt immer, du machst A, dann geht B gerade nicht.
Okay.
Und in der Zeit, wo du B nicht machst, passiert auch C nicht. Dann musst du schnell zu D, weil da brennt die Hütte. Und dann rufen die von F und G noch rüber, dass das schon überfällig ist. Und man hangelt sich so von Buchstabe zu Buchstabe, von Projekt zu Projekt. Es ist schwer. Ich bin Homeoffice-Mensch, 100%. Ich wohne mittlerweile auf dem Land. Ich habe früher in Hamburg gewohnt. Da haben wir auch die Release-Partys gemacht. Und jetzt sind wir aufs Land gezogen, weil wir eben ein Kind erwartet haben und wollten gerne im Grünen das Kind aufwachsen lassen. Ja? Und haben dann festgestellt, ach witzig, ich muss gar nicht mehr in Tonstudios gehen. Seit Corona ist alles nur noch remote. Ich kann also meine Regie so führen. Die Sprecher gehen weiter ins Tonstudio. Ich werde einfach, so wie ich jetzt hier mit dir aufnehme, auch sitze ich hier an meinem Setup, wo ich auch streame und führe so Regie. Skripte schreiben habe ich auch, muss ich ja nicht irgendwo in ein Büro gehen oder in einen Arbeitsplatz von einer Firma, sondern ich mache das ja alles zu Hause. Mhm. Meistens fahre ich ja gerne mit meinem Fahrrad los und setze mich da auf eine Parkbank und sitze an meinem Laptop und schreibe so vor mich hin. Und auch das Sounddesign mache ich am Computer zu Hause. Also es gibt auch noch Tonstudios, die das machen. Das war früher ausschließlich so, aber mittlerweile gibt es die technischen Möglichkeiten, dass jeder im Grunde das zu Hause machen kann mit einem PC. Und ja, es ist schwer. Es ist ganz oft bleibt was auf der Strecke und man muss dann nacharbeiten. Ich wünschte manchmal, ich würde nur eine Sache machen. Weil dann hätte ich auch in der Sache auch eine weit größere Expertise gewonnen. Also wenn ich nur schreiben würde, hätte ich auch viel mehr Hörspiele draußen. Mhm. Ich hätte viel mehr Schreiben geübt. Ich wäre vermutlich besser im Schreiben, als ich es jetzt bin, einfach weil ich mehr geübt hätte. Wenn ich nur sprechen würde, würde ich viel mehr Rollen gesprochen haben, würde vermutlich in Tonstudios abhängen und viel mehr Sprecher kennen und hätte die soziale Komponente mehr und würde auch viel besser sprechen. Familie ist auch jetzt noch dazu gekommen und das macht es alles immer so ein bisschen schwierig. Ich versuche immer Pläne zu machen, die gehen aber ganz oft schief. Wie zum Beispiel, heute wollte ich eigentlich um 5 Uhr aufstehen, weil ich eigentlich so ein Lerche bin. Mhm. Ich habe das relativ verloren, einfach weil, naja, wir haben ein Kind bekommen und dann ist das mit dem Schlafen alles so eine schwierige Kiste. Und nicht genug schlafen und früh aufstehen ist wirklich, wirklich ein Problem. Ein Tag kein Problem, 2 Wochen, 10 Wochen, 10 Monate, das klappt alles nicht. Also schläft man irgendwie, wie man gerade schläft und entweder schläft das Kind gerade durch oder so wie gestern Nacht laufe ich von 3 bis 5 Uhr morgens und trage das Kind. Und davor hat es auch die ganze Zeit nur gezappelt. Das heißt, heute bin ich nicht um 5 Uhr aufgestanden, denn um 5 Uhr habe ich mich hingelegt. So, und dann gehen die ganzen Pläne durcheinander. Ich habe heute gar nicht kreativ geschrieben, ich habe heute nur Buchhaltung gemacht, obwohl ich heute eigentlich, ich habe immer so Pläne und sage, heute will ich so und so viele 1000 Wörter von der Folge schreiben. Und das geht ganz oft schief, einfach weil das Leben dazwischen kommt. Aber zum Glück sind das alles meine Deadlines. Und dann schiebe ich die eben. Aber um deine Frage zu beantworten, wie schaffe ich das eigentlich, schaffe ich es nicht. Ich hangel mich so von Projekt zu Projekt.
Okay. Also, aber es ist schon beeindruckend, dass du das ja irgendwie, selbst wenn du dich nur von Projekt zu Projekt hangelst oder von Deadline zu Deadline hangelst, du irgendwie schaffst du es ja trotzdem, weil sonst hättest du A nicht diesen Erfolg, den du, der nachweislich sichtbar ist. Deine Hörspiele werden produziert, deine Streams laufen. Das sind ja alles Dinge, die, es scheint ja zu funktionieren.
Ja, ein bisschen. Manchmal denke ich mir, ach, wenn ich jetzt nur so eine Sache machen würde, wäre es aber noch erfolgreicher, aber dann wären halt die anderen Sachen nicht da. Und ich habe zwar kein ADHS, also ich habe mich in letzter Zeit sehr viel damit beschäftigt, weil ich Leute kenne und auch übrigens einen Podcast mache mit Franziska Friede, die sich jetzt, die ist Synchronsprecherin, die ist auch bei den Live-Hörspielen dabei, die spricht Becky und Becker bei Wayne McLare oder in den Live-Hörspielen hat sie auch mehrere Rollen übernommen. Die hat ADHS, die hat das diagnostizieren lassen und nachweislich und spricht auch öfters darüber, hat auch einen eigenen Podcast über das Thema. Und da habe ich sehr viel, halt mich mit ihr drüber auch unterhalten und mit anderen Leuten, was es denn ausmacht. Und es scheint eine große Zahl von Menschen zu geben, die übrigens im Erwachsenenalter, in unserem Alter, jetzt feststellen, ich glaube, ich habe ADHS, weil ich habe das und das und das und diese ganzen Symptome treffen auf mich zu. Wir haben nur gelernt, damit zu leben. Ich habe das nicht, aber ich liebe zu viele Dinge, ich interessiere mich für zu viele Dinge. Und außerdem bin ich ein zu großer Kontrollfreak, als dass ich Wayne McLare am Anfang nur geschrieben hätte und irgendwen es hätte sounddesignen lassen und der hätte dann die Musiken ausgewählt. Niemand hätte die Musiken so ausgewählt, wie ich sie ausgewählt habe. Weißt du, wie ich die Musiken ausgewählt habe?
Schieß los.
Pass mal auf, also Wayne McLare, die Musiken, was da so läuft, ist unter der Kategorie unklassifizierbar. Bei Kevin MacLeod, der hat incompetech.com, das ist seine Homepage und das ist so ein sehr, sehr, sehr berühmter Musiker, der seine Sachen da royalty-free anbietet und die kann man dann runterladen und gegen eine kleine Gebühr für kommerzielle Zwecke nutzen. Das habe ich dann auch getan und ich habe mir dann seine Sachen immer so durchgehört und gesagt, man verbringt auch Tage mit Musik, wenn man Hörspiele macht, ja. Also einfach nur Musiken hören und sagen, und ich kann meistens schon nach 3 Sekunden sagen, ob ich ein Lied gut finde oder nicht. Und die meisten Sachen, also wirklich 90% oder mehr der Sachen, sind bei Wayne McLare gelandet aus der Kategorie unklassifizierbar.
Geil.
Weil er selber nicht wusste, was das sein soll. Und da fand ich das, was ich gesucht habe. Schön. So, also was ist Wayne McLare? Unklassifizierbar. So,
schön.
Es ist verrückt. Und das hätte keine Sau so ausgesucht. Keiner. Schön. Aber dann wäre es halt falsch.
Ja. Verstehe. Das, dann wäre es vielleicht zu glatt auch im Endeffekt geworden. Weil ich finde, bei McLare ist es so, dass es ist nicht glatt. Dein Hörspiel hat eine hohe Qualität, aber es ist nicht glatt und das macht es wiederum so einzigartig im Endeffekt aus. Ich hatte heute Mittag habe ich mit jemandem auch über Hörspiele gesprochen und der hat auch gesagt, dass Hörspiele, die zu perfekt sind, dass die sind einfach, die, davon gibt es, wie, die Hörspiele gibt es wie Sand am Meer, aber die Hörspiele, die so einen eigenen, die so ein bisschen an einigen Punkten ein bisschen kratzig sind, und ich meine nicht im Sinne von, dass die Qualität schlecht ist, dass da irgendwas nicht passt, sondern in dem Sinne, dass die Sprecher in eigenen, wie erkläre ich das jetzt eigentlich, eine eigene Art und Weise mit hineinbringen, wo man auf der einen Seite weiß, was der Autor gewollt hat, was der Autor vorgegeben hat, aber auf der anderen Seite die sprechende Person das noch mit etwas, mit Ungeschliffenheit so ein bisschen verpackt hat. Und das finde ich so ein bisschen diese Schönheit. Ein McLare, den du ja sprichst und wo du ja ganz klar im Kopf hast, wie McLare zu sein hat, hat ja trotzdem durch so, jetzt stotter ich mir hier gerade einen ab, aber was ich eigentlich sagen wollte ist, es ist nicht alles hundertprozentig perfekt, sondern es ist in diesem ganzen dreckigen London, in diesem ganzen Kosmos, sind alle Figuren, haben sie ihre Eigenheiten, haben sie ihre, sind sie verwundbar, haben ihre Schwächen auch und die kaschieren sie über verschiedene Art und Weisen. McLare mit seiner überbordenden Selbstbewusstsein, dass er da vor alles vorsetzt. Wir haben aber auch wir haben alle Figuren, wir haben auch eine Molly, wir haben so viele Figuren, die noch eine gewisse Unsicherheit haben. Und das sind alles Aspekte, die in deinem Hörspiel dazu führen, dass es nicht hundertprozentig wie so ein Kreis ist, sondern es sind wie, es wirkt, wie ob das echte Menschen sind. So, das wollte ich mit vielen Worten eigentlich sagen.
Ja, weißt du, warum die so sind?
Schieß los.
Die haben alle eine Background-Story mit bis 3 Generationen davor.
Okay, das ist krass.
Also warum ist Molly so? Weil so und so und so und so. Warum ist Kate so und so? Weil so und so und so. Was ist mit Wayne? Oh, das ist ein großes Geheimnis, deswegen sage ich es jetzt nicht, aber der ist so und so und so. Und natürlich haben die eine gewisse Stereotyp halt auch mit drin, so. Ja. Aber die haben auch ihr eigenes Ding. Und vielleicht nochmal ganz kurz zum Thema Musik oder auch Inszenierung, also diese, wie sind die Szenen angelegt. Viele andere machen das auch, also es gibt sehr, sehr gute, auch deutlich bessere Hörspielmacher als mich. Aber was ich mache und was manche nicht tun, ist, dass bei mir die Musik wie eine eigene Figur auch eine Geschichte erzählt. Oder die Szeneninszenierung auch eine Geschichte erzählt, wie eine eigene Figur.
Okay.
Da ist ein unklassifizierbarer Typ, der am Ende noch eine schiefe, mein Lieblingslied ist ja diese schiefe Geige, die da auf uns noch kommt. Und das ist total cool und sowas hätte sonst auch vermutlich niemand ausgewählt. Passt aber, finde ich, zu dem Tonus, den ich am Ende wollte. Was auch viele damals in der ersten Version überrascht hat. Das weiß ich noch, als ich Wayne McLear Folge 1 beim Hörspielprojekt gemacht habe. Das erschien 2012. Ist das fertig geworden. 2009, 2010 habe ich es geschrieben. Da habe ich 2 Jahre gebraucht für Sounddesign. 2 Jahre, wirklich. Wow. Das war so viel Arbeit. Ich habe mich da teilweise verprügeln lassen, ja. Also wirklich, mein Kumpel Matthias kam vorbei. Ich habe mir ein Kissen und das T-Shirt gemacht. Die haben ein Mikrofon daneben gestellt und er hat mir mehrfach in den Bauch geboxt, ja, weil ich brauchte Schlaggeräusche.
Geil.
Und die waren nicht mal gut. Das war umsonst. Ich habe dann andere genommen. So, ne? So, also solche Sachen haben wir gemacht. Und das hat sehr, sehr lang gedauert. Und als es dann rauskam, ich weiß noch, wie Falk, es war der Lektor, der damals im Hörspielprojekt Wayne McLear 1 lektoriert hat, der, als das dann rauskam, meinte er zu mir, es ist ja ganz anders, als ich dachte. So, ich habe das ja auch gelesen und so, aber das ist ja so klamaukig. Das war so sein Wort dafür. Und ja, weil ich diese Musiken so gewählt habe, weil ich die Pausen so gesetzt habe, weil ja, allein diese Szene, wie O'Neill, der Inspektor, dann irgendwann Wayne McLear anspricht, also nicht Wayne McLear selber, sondern Liam W. Craney, ja, das die falsche Identität von Wayne McLear, ja, und der dann ihn anspricht und dann gibt's so eine Stelle, wo man denkt, oh, jetzt hat er ihn, er weiß, dass er es ist, aber das ist einfach völlig blöd aufgelöst und im Hintergrund habe ich dann so mehrere so Geigengeräusche, gemacht und dann tada raus. So, dann habe ich diese Dialoge noch auseinandergeschnitten, Pausen eingefügt, wo Sprecher gar keine Pausen gelassen haben und so weiter, weil diese Geräusche wie eine eigene Figur eigentlich Dinge erzählen. Ja? Und das sind so Sachen, die teilweise andere nicht machen. Und das ist auch egal, was andere machen. Entschuldigung, dass ich das mal so wieder so sage. Das ist das, was ich gut finde, was aber auch sehr viel Zeit und Energie kostet.
Klar.
Hast du schon. Aber ich finde, das ist es wert.
Absolut, absolut. Also die Menschen, die deine Hörspiele kennen oder mit denen man sich über McLear mal unterhalten hat, ich kenne niemanden von den Leuten, die sagt, dein Hörspiel ist schlecht, sondern die sagen wirklich, dass es einfach Spaß macht zum Zuhören. Und das ist, dass man wie ich den Eindruck gewinnt, dass du hinter deinen Figuren stehst. Und das ist einfach so eine Sache, die uns als Fans einfach gefällt. Also ich spreche jetzt mal für viele Fans. Ich hoffe, dass ich da niemanden mit auf die Füße getreten habe.
Ich weiß es nicht.
Finde ich.
Ich kenne ja nicht alle. Problem, genau. Ich habe mal ganz kurz, ich habe eine Nachricht mal bekommen, nur eine ganz kurze Geschichte. Da hat mir jemand geschrieben, Wayne McLear hat bei dieser Person 3 Fragezeichen zum Einschlafen abgelöst.
Wow.
Ich dachte mir, wie soll das denn möglich sein? Das sind 40 Jahre Kultbildung.
Geil.
Und ich bin, damals gab es nur so 5 Folgen von Wayne McLear. Aber diese Dame hat ihren Freund auch gezwungen, quasi jetzt jede Nacht Wayne McLear zu hören.
Großartig. Das ist doch
krass. Das war ein sehr, sehr groß. Also ich weiß ja nicht, ob liebe Hörer, ob ihr Hörspielhörer seid, aber innerhalb der Hörspielhörerwelt ist zu drei Fragezeichen einzuschlafen so das Normalste der Welt.
Ja.
Und man nimmt drei Fragezeichen. Manche nehmen TKKG, die werden komisch angeguckt, aber man nimmt drei Fragezeichen. So, das ist so das Ding unter diesen Leuten. Ja. Also, und dass dann Wayne McLare stattdessen genommen wird, finde ich persönlich extrem krass.
Absolut, das ist eine große Ehrung. Also
schon.
Ja. Aber ich finde es auch zu Recht. Also ich habe mit drei Fragezeichen vor etlichen Folgen damit aufgehört, weil es halt immer wieder das Gleiche gefühlt war. Und
das sind drei Detektive, die seit 40 Jahren Fälle lösen. So. Ja das, natürlich.
Da habe ich gedacht, nö, ich brauche was anderes. Mich würde noch mich noch so viele Sachen noch interessieren, aber zwei Sachen, die ich ganz noch spannend finde. Auf deiner Homepage schreibst du, dass du an einem Roman arbeitest. Kannst du etwas darüber erzählen?
Och, ja, also ja. Schwierig. Der Roman, den ich damals gemeint habe, als ich diesen Beitrag geschrieben habe, das ist schon eine Weile her. Und ein halber Roman ist auch entstanden und der ist mittlerweile sogar auf meinem Patreon veröffentlicht. Mhm. Also das war damals das, was jetzt unter dem Namen Hamburg spukt, ein historischer Jugendbuch-Mystery-Krimi geworden ist. So. Okay. Das ist aber nur zur Hälfte geschrieben worden. Folgendes ist da passiert. Erstmal, damals hatte ich einen Deal mit Audible für eine Hörbuchreihe. Mhm. Und da habe ich ein erstes Kapitel geschrieben. Dann haben sie festgestellt, ach, das ist ja ein Jugendbuch. Ich so, ja, wie abgesprochen. Ach so, ja, aber wir suchen eigentlich Thriller. Ich so, ja, aber wir haben doch also ich habe dann E-Mails rausgekriegt, dachte, hier, guck mal, da steht's doch. So, also das war ja die Absprache. Ja, nee.
So. Geil.
Okay. Schwierig. Das Gute war, den Vorschuss durfte ich behalten.
Schön.
Das war dann so meine Lohnung. War dann, naja, aber schade eigentlich.
Ja.
Mit diesem ersten Kapitel habe ich mich dann einfach bei einer recht namhaften Literaturagentur beworben, die mich dann sofort genommen haben. Das ist so eine Agentur, bei der oh Gott, ich habe mal bei einem Autorenstammtisch in Hamburg einfach mal den Namen dieser Agentur genannt und dann hörten alle Gespräche auf.
Wow.
Weißt du, das wäre wie, als wenn du irgendwie eine große Beleidigung gemacht hättest oder sowas oder jedenfalls nee, und das Ding ist, alle wollten in diese Agentur und ich war drin. Und die sagten, hey, aber wie denn? Wie bist du da reingekommen? So, das so Kai Meier, Markus Heitz und sowas sind da in dieser Agentur, weißt du? Die Geschichte wird gleich ein bisschen kleiner, weil ich mache nicht so viel mit denen, ich mache gar nichts mit denen. Folgendes ist das Ding. Die haben einfach, ich habe einfach gesagt, ich will eine Agentur, die auch Fantastik abbildet und sowas. Ah ja, hier die und die. Die haben ja ein Kontaktformular auf der Homepage, das schreibe ich einfach mal an, so. Da haben die zurückgeschrieben. Und habe ich gesagt, aber ich habe auch nicht so viel Zeit, Leute, weil ich bin ziemlich mit Hörspielsachen so auch beschäftigt. Und dann waren die sehr schnell dabei, mir einen Vertrag zu schicken. so, und das habe ich dann so den Autoren erzählt. Und die waren alle, also da standen sehr viele Münder offen. Das Ding ist, es ist mit dieser Agentur seit diesem Vertragsabschluss nie wieder irgendwas zustande gekommen, weil die sich nicht um Hörspiele kümmern wollen, nur um Romane. Das Ding ist, dass ich so überladen bin mit Hörspielaufträgen, dass ich einfach nicht dazu komme. Dieses erste Kapitel, das ich dann zu Hamburg spukt geschrieben hatte, habe ich dann zu einer sehr großen Leseprobe weitergeschrieben. Das ist dann quasi die Hälfte des geplanten Romans geworden. Dieser Roman ist übrigens der erste Teil einer Trilogie. Mhm. Habe ich alles ausgearbeitet. Ich weiß ganz genau, was in Buch 1, 2 und 3 und so weiter passiert. Das alles genau getaktet. Das war sehr viel Arbeit. Dann habe ich die ersten 200 Seiten, glaube ich, geschrieben. Und das hat dann meine Lektorin auch versucht zu verkaufen, aber die Verlage haben es nicht gekauft. Und dann habe ich gemerkt, das waren jetzt aber echt anderthalb, ich habe alle Hörspielaufträge liegen lassen und um diese Seiten zu schreiben, habe ich wirklich anderthalb Monate Vollzeit nur dieses Buch geschrieben, das dann 0 Euro eingebracht hat.
Ui.
So, und naja, wie es halt so ist, wenn es nicht verkauft wird, dann passiert nichts. So, ne? Und dann habe ich mir gedacht, ich habe echt nicht so viel Zeit im Leben, um das normal nochmal zu machen, bis es irgendwann mal klappt. So. Und jetzt seitdem habe ich einfach noch keinen Roman geschrieben. Mittlerweile möchte ich, also ich arbeite sehr viel an Romanen und mein erster Roman soll jetzt ein Liga der Meisterdiebe Roman werden, nicht Hamburg spukt. Also Liga der Meisterdiebe ist Wayne McLaren 2.0. ist so ein Projekt, das ich als Romanserie, als Hörspielserie und so weiter, ich will das als Geschichtenuniversum ganz, ganz groß machen.
Geil.
Also was in Wayne McLaren cool ist, soll da noch besser werden. Und das ist so ein Projekt, das ich auf meinem Patreon ganz viel verfolge, wo ich auch mit der Community teilweise Weltenbau betreibe, wo wir gemeinsam Ideen entwickeln und die dürfen da was einbringen. Und ich sage, ja, wenn ich sehr gut finde, dann nehme ich das auch in den Roman auf und schreibe auch eine Dankesnachricht und sowas, ne? Mhm. All solche Sachen. Und das ist das, was ich eigentlich machen will. Nur dann, als ich dann soweit war, dass ich damit richtig loslegen konnte, war meine Frau schwanger und wir haben diesen umgezogen und jetzt muss ich das Leben irgendwie hinkriegen. Und Wayne McLaren hat irgendwie auch schon seit 2 Jahren keine neue Staffel bekommen und die fragen schon alle nach. Ja. Und es soll auch kommen, also Da geht's quasi endlos weiter. Ich habe das mindestens für 7 Staffeln angelegt.
Oh, super, das ist
sehr also, gut. Also ich habe auch vor, das alles zu machen. Ich muss nur mit der Zeit so irgendwie zurechtkommen. Und über mein Zeitmanagement haben wir ja schon gesprochen. So, ich will alles machen und ich werde alles machen. Also das sind alles Sachen, die ich irgendwann machen werde. Ich weiß nur noch nicht, wann.
Okay, also wir können uns auf jeden Fall auf sehr, sehr vieles noch von dir freuen.
Ja, ich möchte mein Leben mit Geschichten verbringen und das will ich bis zum Ende durchziehen.
Sehr cool, sehr cool. Also kannst du schon sagen, wann es vielleicht eine neue Folge vom Meisterdieb geben wird? Ist fies.
Nee, ich sag jetzt kein Datum. Nein.
Okay.
Also mein aktueller Plan ist, dass ich spätestens im Sommer aufnehme.
Okay.
Und dann ist es recht zeitnah. Also sobald wir aufnehmen, ist 2 Monate später die erste Folge im Sounddesign fertig und dann, man braucht immer so 6 Wochen Vorlauf für die ganzen Portale, dass der Verlag das dann online stellen kann und dann gibt's spätestens im Herbst was. Eigentlich, es sei denn, keine Ahnung, ich schreibe plötzlich Bücher.
Ja, okay.
Und dann wird's später. Aber nee, das will ich jetzt durchziehen.
Okay, ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Story auch weitergeht. Weil es einfach, du hast an einer echt denkbar unglücklichen Stelle aufgehört.
Echt, findest du?
Ja, so ein bisschen. Als ich die Live-Folgen gelesen habe, dachte 25, 26, oh, es geht weiter. Dann hörte ich die an. Hä? Warte, was ist das denn?
Sonderfolgen.
Ja, ich hab's gehört. Aber ganz ehrlich, sie werden auf Spotify mit 25, 26 werden sie in der Reihe aufgelistet. Mhm. Und das war ein bisschen fies. Das war.
Ja, aber besser als kein Content.
Absolut, absolut. Ich habe mich darüber sehr gefreut. Aber
ich kann schon mal eine Sache verraten. Es geht zurück nach London.
Okay, sehr cool. Ich hätte 10.000 Fragen noch zu einzelnen Elementen, die darin vorkommen. Aber ich glaube, das Ganze würde dann irgendwann, dann würdest du wieder keinen Schlaf bekommen. Und das wollen wir dem Meisterdieb auch nicht antun.
Oh, danke schön. Ich habe mir aber Zeit für dich genommen.
Sehr schön, danke, danke. Ich würde aber tatsächlich noch zwei kleine Fragen habe ich tatsächlich ja, noch. Bitte. Und zwar eine Frage ist, hast du selbst ein Lieblingshörspiel oder hörst du selbst überhaupt Hörspiele?
Ich höre Hörspiele, ja. Nicht mehr so viel, wie ich früher gehört habe. Ein Problem ist so ein bisschen die Produzentenbrille. Also das haben auch Synchronleute ganz viel, ich spoilere jetzt mal, ja, aber das habe ich, wie gesagt, ich mache mit Franziska Frieden einen Podcast, so, der heißt Auf zum Mädstand und da ist Folgendes passiert, da hat sie erzählt, dass sie Attack on Titan, das ist so ein Premium-Anime, ja, der ist wirklich krass, ich habe das auch gesehen und das ist wirklich eine der durchdachtesten Stories aller Zeiten, das ist unfassbar. So, Max Felder, die Stimme von Ron Weasley, spricht dort auch mit. Er spricht die Hauptfigur sogar, Eren Jäger. So, und Spoiler für alle, springt mal alle 2 Minuten nach vorne, wenn ihr keine Spoiler zu Attack on Titan wollt, ja? Aber Folgendes ist passiert. Franzi guckt Attack on Titan und sie guckt das auf Deutsch. Das heißt, sie kennt alle Synchronis da und wissen als Kumpels, als Kollegen, man kennt sich so. Und dann taucht auf einmal so ein Titan auf. Das sind so 10 Meter hohe, menschenähnliche Monster, die angreifen, ja. Und die Menschen haben sich so hinter mittelalterliche Mauern verschanzt und leben dort, aber ab und zu greifen diese Titanen an. Und wenn man die Mauern verlässt, dann ist das eine Lebensgefahr, weil die wollen dich nur fressen, so. Und dann taucht so ein Titan auf und der macht Folgendes. Und Franzi sagt, er atmet ja wie Max. Also ich habe das jetzt sehr schlecht gemacht. Ich müsste das eigentlich mit so einem Effekt machen. So, ne? Warte mal, das kriege ich hin. Und Franzi sagt, ach, der atmet wie Max. Ach, dann ist das wohl, der kann sich wohl verwandeln. Ach so, alles klar. Das ist etwas, was erst 100 Folgen später klar wird.
Geil.
So, aber durch die Synchronsache hat sie das erkannt. So. Und das ist so ein, das ist jetzt so ein Problem, das man hat, wenn man in der Branche ist und die Mechaniken kennt und sich teilweise nicht so ganz auf die Story einlassen kann, weil man sagt, ach, guck mal, das ist ja ein Kumpel von mir. Ja, ja, mit dem waren wir gestern noch Fußball spielen. Ja, und der spricht jetzt hier, ach so, ja, ich muss jetzt Angst vor dem haben, weil er spricht den Bösewicht. Aber er ist so ein lustig im Privaten. Schwierig so, ne? Oder im Hörspiel auch, ich kenne die Leute oder ich kenne die Storylines, ich kenne auch die Autoren und weiß, wenn die schreiben und ich weiß, wer gerne das so aufbaut und so aufbaut und weiß dann relativ schnell, wie die Story weitergehen wird. Das ist manchmal ein bisschen schade. So, ne? Das ist etwas, was ich aber oft auch wieder wegdrücken kann. Also das hindert mich nicht komplett daran. Ich höre aber vermehrt ganz alte Hörspiele. Was ich immer wieder rauf und runter höre, sind 79 Hörspiele, nämlich die Professor Van Dusen Hörspiele von Michael Kosa.
Da habe ich auch letztens eine Podcast-Folge drüber gemacht.
Ja.
Großartig, ja.
Die sind so toll. Ja. Und die sind auch perfekt zum Einschlafen, weil die unfassbar ruhig sind. Also egal, ob da geschossen wird oder die fast am Ertrinken sind. Och, Hedge, haben Sie das? Ja, Professor, na gut, oder. Es ist nie laut, es ist nie dramatisch, es ist nie, auch wenn es dramatisch ist, es ist ruhig. So, also zum Einschlafen perfekt, weil nur man kriegt nicht plötzlich so eine Action-Szene, bam, und ne, man schrickt auf, wie bei John Sinclair. Ja. Und die Dialoge sind großartig. Ich liebe es, dass sie sich in jedem Satz mit Namen ansprechen. Das ist so ein Ding. Das hast du das mitgekriegt in Folge 10, der Feueropal bei Wayne McLare?
Warte kurz.
Der Museumsdirektor Hubert Debenham und sein Assistent Kimberley sprechen sich in jedem Satz mit Namen an.
Oh, ist das eine Reminiszenz gewesen? Wie ja. Geil! Okay, das ist
in cool. Jedem Satz bei Van Dusen sprechen die sich mit Namen an und bei McLare auch in dieser Folge. Mr. Debenham, hier ist die Post. Danke, Kimberley. Bringen Sie mir den Kaffee. Sofort, Mr. Debenham. Mr. Debenham, wollen Sie noch Milch? Nein, Kimberley. Da. Und dann geht's nur da. Und das ist so schön, weil Hedge und Van Dusen ist auch so Professor Hedge, mein lieber Hedge. Da. So, und ich liebe das. Das ist so verrückt, weil ja. Das so ein Quatsch ist. Die machen ja irgendwann eine Weltreise und sind Jahre zusammen unterwegs, immer zu zweit. Hedge als Chronist von diesem genialen Professor, der ja auch Kriminologe ist, Amateurkriminologe und Fälle löst. Und die sind immer zu zweit unterwegs und teilweise wirklich wochenlang alleine. Ja. So. Aber es gibt also keinen Grund, sich mit Namen anzusprechen. Man weiß, wer gemeint ist. Es kann kein anderer sein. So, vor allem nicht, während man gerade ertrinkt, muss man nicht sagen, mein lieber Hedge, reichen Sie mir das und das. Sondern das ist ein bisschen dramatischer. Und trotzdem ist das drin. Und die Wortgewandtheit von Kosa und die Art, überzeichnete Figuren darzustellen, das ist auch etwas, was mich schon ziemlich geprägt hat. Und es kann auch sein, dass da vieles von dem Kosa-Humor bei McLaren mit eingeflossen ist.
Jetzt, wo du das sagst, ja, ich muss jetzt so ein vieles nachdenken. Das ist, stimmt schon, das ist, du hast einen interessanten Mix dann auf jeden Fall.
Es ist nicht 1:1 das gleiche, auf keinen Fall, aber das ist halt, also was ist denn Kreativität? Kreativität ist eigentlich immer, du nimmst A, B, C, alles, was dir irgendwie gefällt. Du guckst Supernatural und sagst, ah, ich finde Sam und Dean cool. Zwei Brüder, die was machen. Aha, ich mag zwei Brüder. Okay, ich nehme zwei Brüder. Ich mag Perry Rodan. Ah, das ist im Weltraum, Science Fiction. Okay, alles klar, wir haben zwei Brüder im Weltraum. Und dann geht's so weiter und so fort, ja. Und dann hast du eine eigene Storyline gemacht, aber du nimmst halt das Beste aus allem, was du kennst, was dich irgendwie bewegt und verknüpfst das und erschaffst dadurch etwas Neues.
Stimmt. Da würde mich jetzt tatsächlich deine Meinung zu interessieren, das Thema KI, weil man könnte ja auch KI sagen, dass KI auch ähnliche Sachen macht. Also sie nimmt etwas, also im Endeffekt sie stiehlt etwas und produziert damit dann etwas, in Anführungszeichen, Neues. Wie siehst du das auf der Seite einer Person, die kreativ tätig ist, wie ich im ausführenden Kreativen und im organisatorisch Kreativen? Wie ist deine Meinung dazu?
Ja. Ja, so ein schönes Thema angesprochen. Okay, wie gehen wir das jetzt an? KI als Assistenz, super. Ja, ich mache Buchhaltung, ich stelle manchmal KI-Fragen, ich will eine Aufschlüsselung von Daten haben, ja, und so weiter und kann mir das dann anders anzeigen lassen. Das ist ganz cool. Ich habe selber 2 Pro-Accounts von verschiedenen KIs, um zu checken, wann ich abgelöst werde und ob ich abgelöst werde. Ja, so jede Woche mache ich da so Check-ups und bin mittlerweile auch sehr gut im Prompten geworden. Also es ist nicht so, dass es dann an mir scheitert, wenn ich jetzt sage, das ist noch nicht der Fall. Und so wie KI arbeitet, so wie ich es verstanden habe, wird das wohl auch nicht der Fall sein. Alles, was ich bis jetzt von KI an Geschichten habe generieren lassen, als Testversion, um herauszufinden, bin bin ich jetzt nächstes Jahr noch Hörspielmacher oder, ne? Weil ganz sicher werden meine Verlage sofort KI-Skripte nehmen, wenn sie es können, ja? Also das, da mache ich mir gar keine Illusionen, das wird passieren. Dann werde ich, der langsame Paul ist dann vorbei und die zahlen dann 20 Euro im Monat und haben dann 100 Skripte, ja? Ja. So. Ende. So, und dann noch KI-Stimmen, oh cool, dann können wir so 200 Hörspiele im Monat rausbringen. Mehr Geld, so. Mhm. Das wird passieren, da mache ich mir, wenn die dann jemand so gut werden. Das Ding ist, dass bei all meinen Versuchen, egal wie gut ich das gepromptet habe und dann, ich habe wirklich sehr, sehr viele, sehr lange Prompts gemacht und probiert und so weiter, um herauszufinden, was kann die denn, ne? Und muss ich davor Angst haben. Und es ist so, dass immer nur generische Scheiße bei rauskommt. Also es kommt das bei raus, was kennst du so TV-Serien, die du guckst und dann hast du die gesehen und ja. Wenn du eine halbe Stunde später gefragt wirst, und wie war die Folge, dann kannst du nichts dazu sagen.
Ja, klar.
Das kommt bei KI raus.
Ja.
Es ist einfach egal. Also das kann Text erzeugen. Es kann strukturierten Text erzeugen, der kann auch sehr lang sein und da gibt es Figuren, die sogar einigermaßen kohärent sind. Ja, aber es kommt so, das ist das, was KI dir geben kann. Sachen, die dir egal sind. Wenn du Sachen willst, die dir egal sind, dann greif zu KI-Texten. Gerne. So, ich habe da mittlerweile keine Angst mehr vor, es sei denn, es kommt jetzt noch ein Durchbruch, der ich nicht aber für unwahrscheinlich halte, weil zumindest aktuell zu viel Rechenpower und so weiter notwendig wäre, um da überhaupt was zu machen. Und es kam nie eine neue Idee bei raus, sondern immer nur irgendwas Nachgemachtes. Ah, das ist dann im Stil von Stephen King oder das ist dann so und so und so. Alles ist schon da gewesen, alles ist ein bisschen langweilig und nichts davon war brauchbar. Deswegen stehe ich, also als Ersatz ist das sowieso eine Frechheit. Ja. Also ne, für alle, die nicht wissen, was KI und Kreativität bedeutet. KI lernt durch gestohlene Daten. Ja, also sämtliche Bücher der Welt wurden einfach eingespeist. Die Autoren, die auch Bilder und so weiter, die Maler und so weiter wurden nicht gefragt, ob das funktioniert. Studio Ghibli war irgendwann mal so ein Trend, der viral gegangen ist, wo alles nach Studio Ghibli gemacht wurde. Als ob die gesagt hätten, ja klar, könnt ihr umsonst machen. Eigentlich müsste das beklagt werden. So. Mhm. Das ist aber genommen worden und einfach illegal als Trainingsdaten genommen worden. Das heißt, da wurde gestohlen. Ja, und nicht nur gestohlen, um etwas zu haben, sondern also niemand hat einfach nur gesagt, ich klaue mir jetzt diese Seite von Wayne McLaren Skript 1, sondern ich nehme mir das, um anderen zu ermöglichen, das einfach 1:1 nachzumachen und dadurch Geld zu verdienen. Ja, so. Und das ist, weiß ich nicht, wie ihr so dazu steht, liebe Hörer, aber ich finde das nicht so cool. Zum Glück funktioniert es nicht gut genug. KI ist eloquent, deswegen ist es im ersten Moment beeindruckend. Und man denkt, wow, okay, krass. Ich habe hier nur gesagt, mach mir kurz eine Idee zum Kinderbuch. Und das ist sofort so, ich will da einen Hund haben und ich will einen Apfel haben und ich will einen Regenwurm haben. Was hast du für Ideen? Und da kommt sowas raus. Wow. Leute, die wow sagen, sind, ich habe solche Gespräche geführt, sind Leute, die nicht geschrieben haben, die noch niemals was geschrieben haben. Das ist dann schnell zu beeindrucken. Wenn man ein bisschen im Thema drinsteckt, merkt man, da fehlt ganz viel. So, da fehlt vor allem irgendwas, was es besonders macht. Ja, du kriegst irgendeinen Gegenstand oder einen Content, aber bis jetzt ist alles, was ich da bekommen habe, mir egal gewesen. Mhm. So.
Ja,
das ist so mein Take zu KI gerade.
Ja, kann ich total unterstreichen und ist so, wenn die paar Mal, wo ich damit rumgespielt habe, weil ich irgendwann mal experimentieren wollte, es war beliebig. Es ist wirklich 0815 gewesen. Nichts davon war irgendwie wichtig. Und das, was am traurigsten im Endeffekt ist, wir nutzen diese Werkzeuge oder diese Tools so selbstverständlich, wissen aber einfach oder verdrängen ganz stark damit, dass da unfassbar viele kreative Menschen ausgebeutet worden sind. Es wurde deren Machwerk wurde gestohlen, was du ja auch schon gesagt hast, ohne dass die gefragt worden sind. Und Urheberrecht wurde mit Füßen getreten und so weiter und so fort. Und dann meinen Menschen sagen, ja, ich habe gerade mit KI XYZ erschaffen. Wenn man aber mal reell das Ganze betrachtet, nee, eigentlich hast du etwas Gestohlenes und mit dem Gestohlenen hast du dir irgendwas Merkwürdiges erstohlen.
Guck mal, Ben, ich habe mir dein Auto genommen, mit dem Hammer draufgehauen und es jetzt zu einem Swimmingpool geformt. So.
Exakt. Richtig.
Ist das nicht cool? Findest du das nicht auch cool?
Absolut. Und dafür soll ich dir jetzt auch noch Geld geben wahrscheinlich.
Also, ja, so eine Art.
Ja,
das ist, es ist ja noch das Thema, also nicht nur Schreiben und Bilder, Stimmen ist ja ein Thema, das gerade in der Synchronlandschaft gerade sehr heiß diskutiert wird.
Oh ja.
Gerade 11 Labs und so weiter sind so
ganz gefährlich.
Ich glaube, also viele Synchronsprecher sind sich gerade nicht sicher, ob sie in 2 Jahren noch berufstätig sind.
Das.
Weil, also noch ist die KI nicht gut genug. Aber es wird langsam besser, weil auch da nachgeahmt wird und man einfach sämtliche Daten von allen bisherigen Filmen, Hörspielen, Musiken und so weiter genommen wird. Hörspiel glaube ich nicht so. Ich glaube, Hörspiel ist so ein Randbereich, dass da einfach die KI nicht genug trainiert und lernt, so dass das man ich da vielleicht noch sicher bin durch diese Nische. aber Buchautoren und so weiter haben jetzt auch das Problem. Ein Freund von mir, Christoph Hardebusch, der Autor von Die Trolle und so weiter, hat ein Buch rausgebracht jetzt, das ein KI-Cover bekommen hat. Gegen, also so nicht nur gegen seinen Willen, sondern es ist einfach rausgekommen und er hat es dann erfahren. So, so der Verlag hat das einfach so gemacht. Und das Ding ist, dass er nun als Autor, der ja natürlich Werbung für sein Buch macht, er hat da ein Jahr dran geschrieben oder sowas, nun Anfeindungen erhält, dass er ja KI wählt, was nicht der Fall ist. Aber dann kommen Leute und geben 1-Stern-Bewertung ab, weil sie scheiße finden, dass da KI genommen wird. Ich verstehe diesen Gedanken, aber nun wird sein Buch, das er per Hand sehr lange geschrieben hat, schlecht bewertet, wegen des Covers, das der Verlag ausgewählt hat. Und wenn du so siehst, ey, ich suche noch neue Bücher, ach guck mal, hier ist ein neues Buch, das sieht ganz interessant aus, Christoph Hardebusch, oh, 1,2 Sterne, ja, dann lieber nicht.
Exakt, ja.
Ja, wow. So, und, ja, schwierig, alles schwierig. Und Synchronleute, das ist ein ganz großes Thema, die könnten demnächst arbeitslos sein, alle.
Ja,
ich weiß nicht, was passieren wird. Das ist gerade so ein bisschen Wildwestzeit, weißt du? Es gibt keine Gesetze. Es gibt auch niemanden, der da irgendwie so, also es gibt den AI-Act und sowas, aber es ist ja alles ein Witz. So.
Ja.
In Amerika machen sie ja trotzdem, was sie wollen. So mit Captain Orange da. Ja. Und ich weiß nicht, was da passiert und wie es weitergehen wird. Ich möchte natürlich gerne weiterhin Geschichten erzählen, aber es muss auch bei mir rentabel sein, sonst, und die Verlage müssen rentabel sein, sonst wird einfach niemand meine Hörspiele kriegen, weil ein Hörspiel zu produzieren ist teuer. So, ja. Du musst da, auch wenn ich ganz viel alleine mache, muss ich trotzdem noch 20 Schauspieler bezahlen, die dann in einer Folge mitsprechen. Und dann muss ich meine ganze Arbeitszeit machen und dann muss das Ganze irgendwo hochgeladen werden. Und dann streamen alle nur noch, wo jetzt Spotify es auch noch so gemacht hat, dass alle Tracks, die unter 1000 Mal angeklickt werden, gar nicht monetarisiert werden. Ja, das heißt, Newcomer haben gar keine Chance mehr.
Boah.
Entweder wirst du viral oder das Geld geht einfach weiter an Ariana Grande und so.
Boah, das ist
ja, schon ein bisschen das ist shady. Die Welt.
Ja.
So, und aber trotz, vielleicht mal ein positiver Turn, es gibt diese negativen Geschichten. KI macht Angst und so weiter, ich weiß. Aber es gibt auch tolle Menschen da draußen, die weiterhin Menschengemachtes mögen und die auch Leute unterstützen. Und da bin ich sehr dankbar. Ich weiß nicht, ob ich noch weiterhin im Beruf wäre, würde ich nicht mein Patreon haben. Ja, also wo ich die Liga der Meisterdiebe ja schreibe und so weiter. Ja. Patreon ist ja so eine Plattform, wo man Künstler unterstützen kann und sagen kann, nee, ich gebe jetzt dem, wem auch immer, nimm Taylor Swift, wenn du Taylor Swift gerne mehr Geld geben willst. Der hat vielleicht noch nicht genug. Gib ihr 100 Euro im Monat, ja, wie du willst. Oder 1 Euro im Monat. Ja, oder wie auch immer. Und das so lange, wie du möchtest. Das kannst du auch nur ein Wort machen oder 10 oder wie auch immer. So, ich habe das Glück, über 100 Unterstützer zu haben, sodass eine gewisse Summe jeden Monat reinkommt und ich so keine Existenzängste mehr haben muss, weil es ist schon ein bisschen schwierig. Und wenn die KI kommt und die Verlage sagen, oh, Paul, Wayne McNair wird jetzt von der KI produziert, komplett, und so, du bist jetzt raus, wir brauchen dich nicht, tschüss, so danke für alles, aber alles Gute noch, aber tschüss, dann, ist noch nicht passiert, ja. Aber auch da gab es auch mal Sachen, wo Sachen länger gedauert haben, wo der Verlag sagt, Paul, wir müssen mal das Budget ändern, wir können dich erst nächstes Jahr wieder buchen. Und dann stehe ich da und sage, das ist noch ein halbes Jahr hin, was soll ich denn jetzt essen? So, was soll meine Tochter essen?
Ja.
Schwierig. Und da ist es total schön, dass es Menschen gibt auf der Welt, die für eine Sache, die ihnen gefällt, sagen, ich gebe jetzt einen Teil von meinem hart arbeitenden Geld her und gebe das mal jetzt zum Beispiel diesem Paul. Und der macht dann exklusive Geschichten, baut die Liga der Meisterdiebe und man ist so Teil dieser Reise, wo dann sowas Großes entstehen kann. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für, weil auch das gibt's in dieser Welt. Auch wenn die KI gerade ein bisschen Angst macht, gibt es auch die Menschen da draußen, die sich zum Beispiel auf Plattformen wie Patreon oder anderen zusammentun und dann versuchen, etwas zu tun, was ich als gut erachte.
Ja, absolut. Das ist, im Endeffekt ist es auch das, so wie das Internet ja eigentlich auch mal sein wollte, mal konzipiert war, dass man das Kreative sich austoben können, dass sie unterstützt werden, dass man einen offenen, ja, einen Ort findet zum Austauschen im Endeffekt und nicht dieses merkwürdige Internet, was wir jetzt haben, was nur von irgendwelchen komischen Tech-Bros kontrolliert wird. Also, ja.
Es gibt's ja immer noch. Also, es ist ja, die Menschen sind ja immer noch die gleichen und die Frage Frage ist, wie sehr man sich von diesen ganzen Algorithmen jetzt so beeinflussen lässt. Und die Algorithmen sind krass geworden. Also das ist ja alles quasi Suchtfaktor hoch 1000. So. Diese ganzen Spiele und Werbungen, die wir früher hatten, die sind halt alle nicht so gut gewesen. Deswegen ist es nicht so heftig gewesen für uns früher. Aber was, also Kinder heute, meine Neffen, die ein Handy haben, ja. Einer meiner Neffen kann sein Handy gerade nicht nutzen, weil er nicht eine Werbung sehen kann für ein neues Handygame, ohne das Game runterzuladen.
Oh, wow.
Ja? Und sein Speicher ist voll. So, es funktioniert gerade nicht, aber er kann auch nichts löschen, weil er nicht weiß, welches er loswerden will und so weiter. Und er muss alles, was er sieht, sofort haben. Und das ist halt deswegen, weil die Leute haben jetzt im Laufe der Jahre die ganzen Daten analysiert und im Internet ging es halt viel leichter als früher vor dem Internet halt. Also als man noch, keine Ahnung, irgendwelche Verkaufszahlen pro Quartal dann hatte und dann sich überlegt hat, das könnte wohl das bedeuten. Und mit Umfragen dann Meinungen bekam. So, jetzt kriegt man alles direkt on point und kann das sofort ändern. Alles digital, alles schnell. Und alles ist sehr, sehr suchterzeugend. Und das merken wir auch selber. Deswegen gibt es ja den Begriff Doomscrolling, dass wir bei Insta-Stories oder bei YouTube oder TikTok und so weiter einfach plötzlich 2 Stunden in so einem Loch verbringen, uns eine Story nach der anderen angucken und der Algorithmus wird immer besser, weil da, wo wir bleiben, der spielt dann noch mehr davon aus und plötzlich sind 2 Stunden vergangen oder mehr und wenn du dann gefragt wirst, was hast du denn gesehen, kannst du nichts sagen.
Exakt.
Weil es war dir auch egal. So, aber es ist trotzdem da, weil dir das spricht irgendwas in deinem Hinterkopf an, das dich dabei bleiben lässt. So, da sind die gut drin geworden. Da haben die Daten gesammelt, da haben alle möglichen Konzerne und so weiter, die eben natürlich Geld machen wollen. Und das ist etwas, wo wir jetzt als Menschheit das Problem haben. Wie kommen wir denn gegen diese krass suchterregenden Dinge an? Es ist quasi überall Zucker. Ja? Überall ist Zucker. Ja, und alles ist lecker. Und alles wollen wir. Aber es ist nicht gut für uns. Aber wir wollen es haben, weil es ist Zucker.
Ja.
Und da muss man bewusst Nein sagen lernen. Und ja, also, dass die Kinder das nicht können, das verstehe ich total. Erwachsene sind ehrlich gesagt auch nur größere Kinder.
Absolut, absolut, ja. Das ist, ich bin gerade dabei, mich in Richtung Medienpädagogik weiterzuentwickeln.
Oh.
Das klingt gerade, ob ich digitiere oder so.
Zu?
Genau, Medien-Ben. Das ist eine so unfassbare, spannende Sache, wenn man mit den Menschen spricht, mit den jüngeren Menschen, was die machen und wie deren ganze Lebensqualität von diesen Plastik-Elektronik-Geräten da abhängt, die wir in unseren Hosentaschen mit uns rumtragen. Wir haben noch gar nicht begriffen oder viele Eltern haben noch gar nicht begriffen, was diese Dinge im Endeffekt mit ihren Kindern veranstalten und wir als vermeintlich Erwachsene, wie du schon gesagt hast, wir sind nur größere Kinder, wir selbst begreifen das auch noch nicht. Diese Dimensionen, dass die Smartphones und so weiter, vielleicht nur so eine kurze Randbemerkung, sind so entwickelt, die sind so designt worden. Die Designsprache ist bei den iPhones zum Beispiel so angelegt worden, dass das wie ein einarmiger Bandit ist. Dieses Runterwischen von oben nach unten, wenn du die Einstellung oder wenn du irgendwelche Nachrichten, das ist das vom einarmigen Banditen ist das abgeleitet. Weil es funktioniert, es ist suchterzeugend. Es gibt wenn du Dinge deaktivieren willst, dann gibt es sogenannte Dark Patterns. Das heißt, es sorgt dafür, dass es dir sehr, sehr schwer fällt, dich von Dingen abzumelden, weil dann kommt wieder diese Benachrichtigung oder diese Information. Oh, es ist so traurig, dass du dich jetzt abmelden willst, weil dann willst du die und die Leute nicht mehr sehen. Oder aber es wird dir noch ein super Angebot gemacht. Und Spiele sind so konzipiert, dass sie auch sich ganz, also alle Spiele richten sich an die jüngste Zielgruppe, die es gibt. Selbst wenn das Spiel ab 18 ist, ist das Spiel so konzipiert, dass es die Jüngsten anspricht, weil in jedem Erwachsenen steckt ein Kind. Und wenn das Spiel dich damit lockt, dass du jetzt für 99 Cent 10.000 Coins bekommst und das normalerweise würde das 5 Euro kosten, dann denkst du dir, oh, 99 Cent? Boah, das ist nicht, das kann ich mir ja leisten. Und gekauft. Und all diese Sachen sorgt dafür, dass es so suchtergreifend, du wirst belohnt dafür. Und das ist das, was wir uns ja auch als Menschheit im Endeffekt ja eigentlich auch persönlich wünschen. Wir wünschen es im Beruf auch, dass wir belohnt werden, dass wir irgendwie mal einen Bonus bekommen. Und so ist das in Spielen genauso. Und diese Geräte machen etwas mit uns. Sie sorgen dafür, dass die Aufmerksamkeitsspanne, sie geht teilweise gern null. Wenn ich mich mit Jugendlichen unterhalte, die können einem 5-Minuten-Gespräch oder wenn überhaupt, können die nur mit sehr, sehr, sehr viel Aufwand folgen. Und das sind nicht unbedingt Menschen, die in irgendwelchen Brennpunktschulen oder so sind, sondern es sind einfach ganz normale junge Menschen, die aber sehr viel Zeit mit diesen Geräten verbringen. Und die Korrelation ist klar erkennbar. Und das sagen Neurologen, das Neurowissenschaftler sagen das schon, dass diese Geräte unfassbar problematisch sind. Doch sie werden immer stärker und immer stärker und immer suchtergreifender. Und das ist ein großes Problem, meiner Meinung nach.
Ja, total.
Amen.
So. Eine Sache kann ich dazu ganz kurz sagen. Vielleicht schließen wir so ein bisschen den Bogen zum Anfang, als ich erzählt habe, wer ich bin und was ich mache und dass ich mich ja selbstständig gemacht habe als Geschichtenerzähler. Denn, also ich habe mittlerweile sämtliche Notifications ausgeschaltet immer mit dem Handy. Nicht mal mehr WhatsApp kommt bei mir durch. Ich muss WhatsApp öffnen, um zu gucken, ob da Nachrichten drin sind. Ja, deswegen kriege ich ganz viel nicht mit. Ja, Insta-Stories und so weiter kriege ich auch nicht. Wenn ich mal Instagram öffne, dann sehe ich meistens, ah, da wurdest du getaggt oder sowas und dann ist es schon nicht mehr zu sehen, was das war, weil das ist schon abgelaufen. Weil das vor 2 Tagen war und ich seitdem nicht online war. So. Und das kann ich deswegen machen, weil ich etwas gefunden habe, was mir wichtiger ist als diese Sucht. Und das ist halt Zeit, die verloren geht. Irgendwann merkst du, wenn du eine Serie mit 100 Folgen schreiben willst, wie ich jetzt mit Die Abenteuer der letzten Helden gerade mache, das ist so eine Fantasy-Serie, die ich auch noch mache gerade. Ne? Ich schreibe gerade in den 60er, 70er Folgen und es soll 100 geben. Wow. Oder Wayne McLare ewig ziehen oder die Liga der Meisterdiebe machen oder. Dann merkst du, oh, das erfordert also Zeit. Ich muss also pro Tag das und das machen und ich habe noch nebenbei ein Kind und das und das und das. Wenn ich jetzt 2 Stunden doomscrolle, schaffe ich das ja gar nicht. Und dann kommt irgendwann der Gedanke, aber ich will ja das schaffen. Ja, aber ich muss ja doomscrollen. Also dann kommt irgendwann so, nee, muss ich ja doch nicht. Nee. Stimmt, es ist gar nicht so wichtig, was auf Social Media passiert, weil das eh immer nur das Gleiche ist.
Ja.
Ah, ich habe das gegessen. Ah, ich war hier zu Gast. Ah, ich habe da. Seit ich da ein bisschen mich zurückgezogen habe und so ein bisschen detoxed bin, ich will das gar nicht so hoch loben, weil das muss jeder für sich selber machen. So. Aber ich habe etwas gefunden, was mir wichtiger ist. So, bei mir ist es die Kunst, das Schreiben. Meine Projekte, ich habe Lebensziele und klar klicke ich immer noch ab und zu auf irgendwelche Seiten, ja, und will auch mal mich einfach mal berieseln lassen, so. Aber ich mache nicht täglich, mache auch nicht mal wöchentlich mittlerweile. Und weil ich das gefunden habe, etwas anderes, was mir mehr Spaß macht als das, geht das. Und vielleicht, das wünsche ich jedem, dass ihr alle da draußen, die gerade zuhört, etwas findet, was euch noch mehr Sucht erzeugt als Handyspiele.
Ja. Und Social Media. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Paul, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die ganzen Einblicke in das Leben eines Hörspielautors, in die Gedankenwelt von Wayne McLare im Endeffekt auch. Das war sehr, sehr spannend und hat mir sehr viel Freude bereitet.
Ja, ich danke dir. Das war ein sehr, sehr schöner Abend mit einem tollen Gespräch.
Das war's auch mit dem Interview. Und wie versprochen, ich bin nochmal ganz kurz zurück am Mikrofon. Erstmal vielen Dank an Paul Burkhardt, dass er sich die Zeit genommen hat und dass wir über seine Werke, über das Hörspiel und viele, viele andere Dinge sprechen durften. Also, wenn euch seine Hörspiele interessieren, alle Links habe ich euch in die Shownotes gepackt. Hört bitte unbedingt rein. Ich kann es euch wie ich nur empfehlen. Kommen wir zur Frage der Woche. Ich hatte ja am Montag euch die Frage so ein bisschen in den Raum gestellt, was für mich eine gute Geschichte ausmacht. Im Endeffekt ist es ein bisschen so für uns alle, was macht für uns eine gute Geschichte aus? Wir haben grob so ein bisschen darüber gesprochen, dass die Charaktere wichtig sind, dass es einen Plot gibt, der ein bisschen stringent ist. Und mir, ich habe dann gestern tatsächlich vergessen, darüber zu reden, aber was mir noch ganz wichtig ist, das ist eine Kleinigkeit. Und es ist tatsächlich die Beschreibung von bestimmten Gegenständen. So profan sich das Ganze anhört, aber wenn der Charakter zum Beispiel einen Hut auf hat oder aber einen Gehstock hat oder, finde ich das sehr schön, weil wenn diese Kleinigkeiten einfach so ein bisschen beschrieben worden sind, welche Farbe sie hat oder aber wenn schön mit akustischen Elementen gespielt wird, also in dem Hörspiel zum Beispiel, finde ich das super wichtig. Und ich habe das schon in mehreren Geschichten erlebt, wo die schriftstellende Person oder wo der Hörspielautor, Autorin so Elemente angefügt hat, einfach eine Sache erklärt hat, er nimmt sich den braunen Gehstock oder den Gehstock mit der schweren Spitze oder den Hut mit der nach oben gewölbten Krempe oder. Das sind Dinge, die bei mir eine Immersion auslösen und die dafür sorgen, dass ich noch tiefer in die Geschichte eindringe. So, und das war es jetzt auch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank nochmal an Paul für seine wunderbare Zeit und seine tollen Eindrücke. Wenn du magst, hören wir beiden uns am Freitag wieder. Dann gibt es wieder eine neue Hörspielempfehlung. Bis dahin. Hab noch einen wunderbaren Tag.